Bits und so.
Mit dem Heizel, wunderschön genannt. Außerdem dabei vom Alphenblock, die Alex Olmer.
Guten Abend.
Das ist Carlo Kaiser, McIntyre, Leo Becker.
Guten Abend.
Abend miteinander. Basti ist im Urlaub, weil Pfingstferien sind. Natürlich. Das ist Vorschrift.
Ja, ist absolute Vorschrift.
Nun gut, ich hatte als Hausaufgabe aufgegeben, nochmal die Keynote 24 sich anzuschauen mit Apple Intelligence. Wer hat sich vorbereitet? Leo.
Weil, weißt du, wie das mit den Hausaufgaben so ist?
Wie zur Schulzeit damals so. Ich weiß das alles noch.
Ist okay. Ich habe es mir angeschaut, sogar mehrfach jetzt, weil ich habe irgendwie, es ist ja doch ein Jahr vergangen und wir haben jetzt auch ein Jahr irgendwie, also ich habe die Betas damals nicht installiert. Ich habe die 18er Betas nicht installiert, sondern ich habe das dann, und es gab ja auch erstmal dieses ganze Hickhack mit Ami-Account und weil es war ja nicht für Europa freigeschaltet, Apple Intelligence und ging ja auch erst nur auf Englisch und so. Das habe ich mir alles nicht angetan. Das habt ihr ja damals zum Beispiel auch gemacht.
Ja.
Das heißt, ihr habt ja quasi noch mehr Monate Apple Intelligence in den Knochen schon stecken.
Absolut. Also wir haben das Maximum an Monaten Apple Intelligence
in den Knochen. Und sie stecken wirklich in den Knochen.
Und es ist wirklich spürbar bis heute.
Und ich habe jetzt hier nochmal das Ding durchgeguckt und nochmal angeschaut und habe das nochmal auf mich wirken lassen. Insgesamt die Keynote ist irgendwie eine Stunde 45 grob lang und der Apple Intelligence Teil, der ist halt gut 45 Minuten sowas, ne? Also
ja.
So eine Stunde das restliche Zeugs und dann 45 Minuten Apple Intelligence hinten dran war das.
Es hörte gar nicht mehr auf.
Und ich fand es ganz interessant, weil eigentlich die ganzen Updates, die sie für die einzelnen Systeme zeigen, also jetzt für die Hauptsysteme iOS, iPad und Mac, die sind eigentlich recht solide. Die sind auch alle so, sagen wir mal, ein bisschen spät dran. Es hätte sich jetzt auch niemand beschwert, wenn freies Icon Reordering auf dem Homescreen so zum Beispiel vor 10 Jahren schon gekommen wäre.
Ja, okay, ja.
Dann waren halt auch so Quatsch-Updates drin, sowas wie das Tinting von Icons,
ja,
was
ja
einfach furchtbar ausschaut. Und ich habe das noch nie in freier Wildbahn gesehen jetzt. Benutzt es jemand?
Naja, nur weil es furchtbar ausschaut, spricht eigentlich dafür, dass es sehr oft in freier Wildbahn zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob so viel benutzt wird. Ich bin allerdings ganz froh, dass sie natürlich immerhin diesen Hell-Dunkel-Unterscheidung mit den Icons gemacht haben. Das hat ja auch lang gedauert und die klemmt ja an diesem selben System dran, wenn man so möchte. Mhm. Also ich hab auch nicht angefangen, mir die in so einem Farbton einzufärben, weil ich das auch recht unattraktiv finde, muss ich sagen. Aber ich bin, also über Hell-Dunkel-Modus für die Icons bin ich sehr froh. Also das fand ich eine sehr spürbare, merkliche Verbesserung von iOS 18, muss man echt sagen. Und halt eine gute Logik der Weiterentwicklung. Wann haben sie damit angefangen? iOS 14, als es mit den Widgets losging auf dem Homescreen, wo ja iOS sowieso natürlich sehr spät dran war mit all diesen Geschichten. Also da, das war eigentlich mit schon eine der nettesten Sachen, die iOS 18 ja jetzt gebracht hat.
Bei den anderen Systemen und Kram sind auch so Geschichten, wo sie sogar einen Witz gemacht haben, dass sie ewig spät dran sind, zum Beispiel Taschenrechner für iPad.
Ja,
aber das halt auch besonders, dass sie dann den Taschenrechner fürs iPad gleich mit Handschrift und Formelerkennung ausgestattet haben, was ja niemand verlangt hat. Das haben alle immer nur verlangt, mach mal bitte einen Taschenrechner.
Wäre ganz gut, da einen zu haben, ja.
Und dann kam er halt gleich als Super-Taschenrechner. Aber ich habe das jetzt auch bis jetzt nie, nicht einmal benutzt, nicht. Ja.
Ja, das ist für mich auch jetzt nicht so relevant. Ich weiß nicht, ob da Leute besonders glücklich mit geworden sind. Auch gerade im Unterschied zu den Klassikern, die ja so ähnliche Funktionalitäten als Apps sowieso schon bereitstellen. Also da würde ich eher mal gerne was von der ganz harten Taschennerd-Fraktion hören, ob die mit den Geschichten glücklich wird und wie weit man mit denen kommt vor allem. Also ob das echt einen Mehrwert bietet.
Taschennerds oder Taschenrechner-Nerds? Großer Unterschied.
Gibt's alles.
Die iPad-Bento-Box-Folie quasi, da ist auch nicht so viel los. Ne? Da ist der Taschenrechner. Da ist Control Center, was vom iPhone rüberkommt. Da ist Game Mode, was vom iPhone und rüberkommt. Dann ist Smart Script, was an dem Taschenrechner dranhängt. Da ist der neue Toolbar quasi dran. Aber sonst ist, also da ist nicht viel dran. Ja, iPad war auch so eine ziemliche Nullnummer mehr oder weniger.
Ja, also das einzig Bemerkenswerte war, dass iPadOS halt dasselbe an Homescreen Anpassungen bekommen hat wie iOS. Das war ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass iOS und iPadOS im Takt da gehen, was das angeht. Aber ansonsten war bei iPadOS, da konnte man nicht viel. Also ich meine, sie hatten sich ein bisschen nochmal auf Handschrift, halt abgesehen von den Mathe-Geschichten, auch auf Handschrift insgesamt konzentriert, wo man sagen kann, ja, okay, wenn man das iPad viel für handschriftliche Eingaben benutzt, dann wird iPadOS 18 vermutlich schon eine spürbare Verbesserung gewesen sein. Aber ja, es ist halt so, wie es mit iPadOS ist. Also da, ohne da schon zu viel vorwegzunehmen, ist natürlich jetzt auch interessant, was uns ja der Montag bringt mit iPadOS 26.
Wenn du es positiv auslegen willst, ist es wirklich so, wie du sagst. Also es war nicht selbstverständlich, dass iPadOS immer in den Jahren mitgezogen hat, die iOS, die Updates bekommen haben.
Die iOS-Folie ist ähnlich leer. Da ist auch nicht so wahnsinnig viel gewesen. iOS 18 war jetzt so nicht schlecht. Ja, ist okay, funktioniert auch so, abgesehen von Siri und Apple Intelligence, funktioniert es auch recht okay. Ja. Und auf der Folie ist halt sowas drauf wie das Foto-Update mit dieser neuen Sortierung von der Fotos-App, mit der ich bis heute nicht richtig warm geworden bin.
Ja.
Das Problem ist so weiterhin, es gibt so einen, du kommst da in eine fünf Ebenen tief in diese App rein und dann kommst du nicht mehr raus, ohne 10-mal auf zurück zu klicken und so. Das finde ich das größte Problem. Du kannst also mehrere Ebenen in die Fotos-App reingehen und steckst dann da irgendwo tief unten drin und kommst nicht mehr zurück. Und deswegen finde ich sie so, weil halt unten der Toolbar weg ist, du kannst nicht einfach in eine andere Kategorie und mal das neueste Foto anschauen oder ein Album anschauen, sondern du musst dann zurück, zurück, zurück und dann kannst du wieder in das Ding, wo du eigentlich rein wolltest, rein. Das finde ich unübersichtlich.
Ja, definitiv. Also auch, dass du halt nicht durch die fehlende Tab-Leiste halt nicht zwischen zwei Ansichten praktisch auch wechseln kannst, was ja vorher möglich gewesen ist. Das ist ja auch verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das gebraucht haben und viel genutzt haben, aber also sind definitiv Sachen, die man als Rückschritte klassifizieren muss. Und das hat sich ja auch bis heute nicht geändert. Also ich bin recht warm geworden mit dem neuen Fotos-App, muss ich sagen, aber und finde die doch sehr flexible Anpassbarkeit, die mit ihr gekommen ist und die neuen Kategorien, die dabei sind, das finde ich schon alles recht nützlich, muss ich sagen. Aber ich erwische mich auch manchmal, dass ich denke, okay, die Vorgängerversion, die hatte schon auch einigen Bonus. Ich bin jetzt neugierig, wenn wir halt wirklich dieses neue Design sehen werden bei iOS 26, was sie halt mit der Fotos-App spezifisch machen. Also gerade wenn wir in anderen Apps irgendeine Art von schwebenden Tab-Leisten sehen, was halt jetzt das iPad ja schon so ein bisschen vorgegeben hat und was bei der Vision Pro ja auch, wo die so teilweise auch an der Seite dran sind und je nachdem, wo sie platziert sind. Also wenn wir so eine Art von System auch auf iOS 26 dann sehen, dann wäre es halt schade, wenn die Fotos-App davon nicht profitiert und nicht auch diese schwebende Tab-Leiste oder was auch immer Leiste dann bekommt, weil ich glaube, die könnte sie schon immer noch vertragen.
Ansonsten iOS natürlich auch so Geschichten, die wo wir jetzt im Nachhinein gehört haben mit Messages auf Satellit, also iMessage auf Satellitenfunk, dass das halt Probleme mit Elon und Starlink und Carrion und wie auch immer möglicherweise dahinter sich herzieht, haben wir hier zum Beispiel noch nicht. Ich glaube in UK ist es auch noch nicht.
Nee, ich glaube nicht. Es ist ausschließlich Nordamerika plus Mexiko müsste es sein. Ich meine, es wäre noch nicht in UK. Also es gibt noch gar nichts, was irgendwie Richtung Europa zeigt. Und es ist ein bisschen frustrierend, weil es ja echt eine schöne Funktion ist oder eine sehr sinnvolle Erweiterung ist, weil du willst ja nicht nur mit dem Rettungsdienst kommunizieren, vielleicht, sondern willst ja auch in normaleren Situationen kommunizieren im Funkloch. Also ich wünsche mir sehr, dass das bald noch kommt. Ich meine, wir sehen ja jetzt, dass die Carrier natürlich auch alle anfangen, da in Bewegung zu geraten, seit da Starlink und T-Mobile in den USA vorgelegt haben.
Naja, ist aber auch jetzt kein super Dings irgendwie, so die anderen Kleinigkeiten, so die Texteffekte und die Emoji-Tabbacks in Messages, ist alles cool, aber es ist halt auch nicht auf einem Level, wo iMessage wirklich jetzt mit oder die Messages-App mit einem WhatsApp oder einem Telegram oder einem Signal konkurrieren würde, weil die halt, ich denke, das Grundproblem, was Apple sich da gebaut hat, ist dieser jährliche Release-Zyklus. Das ist nicht schnell genug. Wenn jetzt das iMessage-Team irgendwas fertig hat, aber erst im November, und das hat einfach den Cut-Off für die WWDC im Juni nicht geschafft, dann bleibt das halt nochmal 8 Monate liegen. Und dann nochmal zehn Monate, bis es shippt und bis es bei Leuten ist. Und das dauert und dauert und dauert. Und die restliche Industrie ist halt viel schneller. Wenn der WhatsApp sich heute überlegt, ich will jetzt, keine Ahnung, Stories einbauen, dann machen die halt Stories und einen Monat später ist das Feature da.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt Stories in iMessage bräuchte, weil es halt faszinierend ist, wie viel man da jetzt in WhatsApp auch reinknallen kann. Aber was mich irritiert bei iMessage immer noch ist, dass sich das als Messaging-App einfach lahm anfühlt. Also wenn du WhatsApp fühlt sich einfach schnell an. Das ist einfach alles ist passiert sofort und das ist ja auch eine Interface-Frage. Also ich meine, Apple könnte da auch schummeln und so tun, als wäre die Nachricht, die ist jetzt sofort verschickt, bam. Ja, und so wie beim WhatsApp auch, weil vielleicht ist es da auch geschummelt. Aber es fühlt sich halt einfach so an, als würde alles schnell gehen. Und bei iMessage immer so, ja, ich muss jetzt senden, Achtung, ich sende diese Nachricht, senden, so bim, okay.
Zum Beispiel, dass man merkt, wie viel schneller SMS eigentlich reinkommen bei Zwei-Faktor-Codes. Weil wenn du einen Zwei-Faktor-Code reinbekommst und du hast den Cursor noch in diesem Feld von dem Zwei-Faktor-Website oder so, der Autofüll, der ist sofort da.
Der ist schneller da als die Mitteilung, ja.
Und dann kommt eine Sekunde später die Mitteilung rein.
Ja, das ist sehr langsam so. Oh, eine neue Nachricht ist gekommen. Ja.
Allgemein könnte iOS mit schnelleren Animationen so ein bisschen mehr Gefühl von Geschwindigkeit erzeugen. Das war zum Beispiel auch einer von meinen Hauptproblemen, die ich mit iOS 7 hatte, war weniger der Look, sondern die langsamen Animationen, wo Johnny zeigen wollte, dass wie langsam Animationen sein können.
Ja, also ich meine, wir können ja darauf hoffen, dass wir jetzt bei dem Redesign einfach die Rechenpower, die einfach inzwischen vorhanden ist, dafür sorgt, dass das nicht dafür, dass wir eben nicht diese Auswirkungen haben, dass Dinge plötzlich verlangsamt werden, wo man es nicht möchte, weil wenn wir jetzt echt plötzlich, ja, wenn da anfängt, Sachen sich zu spiegeln in der glasigen Oberfläche und Transparenz und Hintergründe, die durchscheinen und Lichteffekte, die live berechnet werden. Also, weiß nicht, ob es dadurch unbedingt schneller wird. Meine Kamera ist zum Beispiel durch diese ganzen Effekte schon völlig aus dem Lot gebracht.
Alex.
Die Nützlichkeit steht ernsthaft, das ist die Frage, ne? Nicht wahr? Wie nützlich ist das Redesign? Ist es nur was Optisches oder macht es wirklich Interaktionen anders?
Das war soweit der erste Teil von der Keynote. Das war soweit alles ganz, ganz lustig. macOS und so fand ich auch, also tvOS hatten sie noch ganz kurz drin. Das war nicht weiter der Rede wert. Das sind so Kleinigkeiten. Der Snoopy-Bildschirmschoner zum Beispiel, der tatsächlich so wenig Bewegung enthält, dass mein Fernseher, der manchmal das Bild dimmt, weil er Angst hat, einzubrennen. Es ist wirklich so.
Ja, okay.
Ich habe ihn aber gelassen, weil er tatsächlich sehr reizend ist eigentlich. Da haben sie zum Beispiel versprochen beim Bildschirmschoner-Dings, dass sie so ein Hintergründe aus Apple-TV-Serien haben. Ist nie gekommen.
Ja, stimmt. Da ist noch einer nicht abgeliefert.
Ja, das ist zum Beispiel ein gebrochenes Versprochen oder so. Ist nicht schlimm, aber okay.
Dieser eine Debakel.
Und auch der Snoopy hat lange gedauert. Der kam nicht gleich zum Release, sondern der war erst mit Punkt 2, Punkt 3 irgendwas.
Ja, der kam später, stimmt, ja.
Und dann macOS, das ist tatsächlich, das nehme ich ein bisschen mehr übel, nämlich eine Sache, die sie bei macOS versprochen haben und dann nur für die außerhalb EU geliefert haben, ist halt iPhone Mirroring. Und das hätte ich wahrscheinlich eigentlich schon echt gerne. Und das haben sie halt hier wegen Verhandlungshebel für DMA weggelassen.
Ja, also da kann man den wie heißt der, den Blame-Finger, kann man sich auch auf die Person richten, die man möchte und die dem eigenen Weltbild entspricht. Also entweder zeigt man halt Richtung Apple oder man zeigt Richtung EU. Es ist recht interessant, wo das genau stecken geblieben ist, weil Apple sich ja dazu auch nicht wirklich äußern will, sondern ich meine, das wurde praktisch gesagt, auch wegen dieser regulatorischen Unsicherheiten in diesem ganzen Paket, als ursprünglich halt auch Apple Intelligence noch nicht für die EU freigeschaltet wurde. Aber ich meine, Apple Intelligence haben wir ja gesehen, dass es auch funktioniert hat. Aber aus irgendeinem Grunde ist halt das iPhone Mirroring und diese SharePlay-Geschichte mit FaceTime, die sind halt nicht in die EU gekommen. Und das ist natürlich schon frustrierend, weil mindestens das iPhone, also auch das Fernsteuern per FaceTime kann ja extrem nützlich sein. Es ist halt natürlich ein relativ bisschen nischigere Anwendung am Schluss, würde ich sagen, aber das ist ja eine Funktionalität, die nicht gegeben ist ansonsten, dass du remote jemand anderem das iPhone oder iPad steuerst. Mhm. Alex und ja, ich haben das mal irgendwann durchgespielt. Das wäre für mich
wöchentlich bei meiner Mama zum Beispiel gerne, würde ich das gerne benutzen. Also
absolut.
Wahrscheinlich noch mehr als iPhone Mirroring sogar. Also diese Hilfeleistung auf iPhones und iPads zu haben, da eingreifen zu können, weil die Beschreibung, das ist ja was wir, also auf in Anführungszeichen Computern, haben wir das halt vor 10 Jahren das letzte Mal gehabt, dass du Sachen beschreiben musstest und dich nicht direkt eingeloggt hast und Sachen machen und ausführen konntest und so weiter. Also das sind schon zwei Funktionen, die fehlen, das muss man ernsthaft sagen. Und ich weiß nicht, wie oft Leute das verwenden wirklich dann in der Praxis, weil das ist, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte, als diese Vorstellung zu haben, ich mache das auf jeden Fall, weil ich habe auch viele Artikel gelesen, so nach dem Motto so, ja, nette Funktion, aber letztendlich greifst du dann doch zum Telefon, was du in der Hand hast, das liegt nicht 2 Tische weit entfernt und so weiter. Mich würde halt der Alltag interessieren, wie es halt aussieht und dass die Funktionalität irgendwie da ist, wäre halt schon wichtig und gut. Aber ja, es ist interessant, ob sie wirklich da den Hebel angesetzt haben, ob das wirklich ein Verhandlungshebel ist, ob das ohnehin alles zu nischig ist, ob sie sich wirklich unsicher sind, ob sie es nicht bringen können oder ob die EU wirklich gesagt, oder vielleicht hat sich die EU auch festgebissen und gesagt, das muss für Windows kommen. Also das ist, man weiß es einfach nicht.
Ja, es ist unklar. Also ob das halt in diese Interoperabilitätsspezifikationen reingefallen wäre, dass sie dann praktisch es eben auch klar als Schnittstelle hätten öffnen müssen oder in irgendeiner Form halt andere Anbindung an Betriebssysteme auch hätten geben müssen. Es ist halt ein komplexes Gebilde, ein Konstrukt, weil es halt macOS und iOS betrifft. Und macOS ist ja eigentlich außen vor. Also macOS, Digital Markets Act, egal, weil zu klein. Aber iOS natürlich nicht und muss sich halt dran halten. Und dadurch, dass es verzahnt ist und das iPhone ja das ist, was gespiegelt wird, müsste in der Logik des Digital Markets Act diese Systemfunktion auch anderen Herstellern in irgendeiner Form zur Verfügung stehen. Mindestens, dass die eine ähnliche Funktion anbieten können, was technisch einfach nicht möglich ist. Also es geht ja nicht darum, spezifisch, dass Apple iPhone Mirroring als Funktion öffnet, sondern es geht darum, dass andere Hersteller in der Lage sind, dieselbe Funktionalität anzubieten, wenn sie wollen. Ich meine, Apple stellt es immer so dar, so wir müssen unser geistiges Eigentum verschenken und unsere IP weggeben und so weiter. Aber in erster Linie müssen sie die Grundlage dafür schaffen, dass andere eben überhaupt in der Lage sind, solche Funktionen zu bauen. Gebaut werden müssen die ja trotzdem noch, aber im Moment ist ja das Problem, es geht halt nicht. Du kannst halt nicht als ist ja egal, Microsoft oder Google kommen und sagen, wir wollen gern auch unser eigenes iPhone Mirroring bauen. Es geht halt nicht.
Das wäre aber schon, das ist eine unbeabsichtigte Konsequenz von diesen Vorgaben durch die EU. Das war so nicht gemeint. Und das sind einige Sachen, die Apple jetzt so interpretiert, wie es ihnen besser passt. Die könnten das schon raushauen. Die könnten das in der EU mal einschalten und dann würden sie sehen, dass nichts Schlimmes passiert. Weil das ist jetzt kein Ding, an dem sich die EU aufhängen würde. Die hängt sich sehr wohl auf mit diesem ganzen App-Store-Schmarrn. Und da hat auch Apple Heerscharen von Developern hingesetzt, die diese DMA-Vorgaben möglichst unangenehm umsetzen sollten. Ja, und die sich gegenseitig zu angefeuert haben, so hier schreibt man scarier Scare Screen und so weiter. Und das ist halt nicht gut. Es wirft kein gutes Licht auf Apple. Wir hatten von dem einen Vision Pro Developer gehört, bei Apple gibt es halt 3 Abteilungen, Hardware, Software und die Rechtsanwälte, und die Rechtsanwälte gewinnen immer, hat er gesagt in einem Podcast. Und ja, so schaut's aus.
Ja, ich bin neugierig, ob wir gleich jetzt mit iOS 26 die nächsten derartig in Anführungszeichen problematischen Funktionen rennen, mit der Konsequenz, dass die halt wieder nicht auf absehbare Zeit innerhalb der EU verfügbar sind. Also ich meine, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas in dieser Form kommt, ist ja relativ hoch. In dem Moment, in dem die Betriebssysteme so erweitert werden, dass die so einen Systemdienst anbieten, der eben auch gerade zwischen den eigenen Geräten funktioniert und diese Form von Interaktion und Zusammenspiel bietet. Da ist ja Apple natürlich auch in der Zwickmühle. Also wenn sie da halt absolut keinen Bock haben, da das so weit zu öffnen, dass das eben auch extern, dass andere auch die Chance haben und die Möglichkeit haben, ähnliche Funktionen auf ihrer Plattform, auf Apples Plattform anzubieten, dann werden wir das jetzt mit iOS 26 sicher bei 1, 2, 3 Funktionen auch wieder sehen. Und Apple wird halt sagen, hier, beschwert euch bei der EU, weil wir können halt auch nichts dafür. Sie können, ja, und natürlich, können natürlich schon auch was dafür.
Ja, ja, schon.
Auf der anderen Seite ist natürlich nachvollziehbar, weil dass Apple natürlich da keinen Bock drauf hat, ist irgendwo auch verständlich. Weil diese Interoperabilitätsvorgaben sind natürlich schon, also die sind ja auch lustig, weil die Apple ja auch vorschreiben, zum Beispiel diese Schnittstellen nicht einfach nur anzubieten, sondern sie sofort anzubieten, also auf der Stelle, ja. was ziemlich wild ist eigentlich und extrem gut dokumentiert auch anzubieten. Also da ist so ein ganzer Batzen an Zeug drumherum gebunden, den Apple auch so irgendwie, wo Apple selbst so schon gar nicht hinterherkommt mit seinen normalen, mit seinen offiziellen und abgesegneten Schnittstellen.
Ja, und vor allen Dingen musst du es supporten für viele Jahre und, ja. Und ich meine, kein Softwareentwickler, aber Softwareentwickler sagen, so funktioniert die Entwicklung auch nicht von Software, dass du halt deine neue Funktion halt gleich für alle dokumentierst, zugreifbar machst und halt für Jahre supportest. Also zum einen war es natürlich, dass vielleicht Apple keinen Bock drauf hat und auch ein Alleinstellungskriterium für gewisse Funktionen gesehen hat. Aber es halt von Tag 1 offen für andere Anbieter zu machen, hat, ist halt auch vielleicht realitätsfremd so ein bisschen. Also es ist erstmal im eigenen Haus brodeln zu lassen, dann Bugs rauszuhauen und dann eventuell zu öffnen oder dann öffnen zu müssen, sicherlich nachvollziehbar. Aber wenn das an Tag 1 machen zu müssen, ich bin sehr gespannt, was mit AirDrop und Konsorten dieses Jahr passt, da wird ja irgendwas passieren mit.
Ja, also da muss was. Das ist bindend. Also ich meine, da läuft ja jetzt das Berufungsverfahren, aber ich weiß nicht genau, wie lange sich das hinzieht, wie lange das dauert und sie müssen es erstmal umsetzen und das passiert ja jetzt schon. Also sie müssen ja die ersten von diesen Interoperabilitätsvorgaben müssen sie ja bis Herbst schon jetzt machen. Also die sind ja schon nächstes iOS-Version. Und ich meine, vielleicht wird irgendein Lawyer sagen, hey, wir sollen das für iOS 19 umsetzen, aber das Betriebssystem heißt ja iOS 26 und hier steht noch ein Komma an der anderen Stelle. Also ist das alles völlig anders gemeint. Ist schon ein lustiges Spektakel, ja.
Ja, ist halt leider nicht so lustig. Aber das haben sie sich halt, haben wir auch lange besprochen, haben sie sich alles selber auch eingebrockt, diese Suppe. Apple hätte das den Ball sowieso flacher halten können, hätte nicht mit diesen Dollarzeichen in den Augen nach diesen 30% greifen müssen und das wäre alles viel easier. Mhm. Und das haben wir alles besprochen, ne? Ihr Image ist da, steht da nicht so gut da. Jetzt würde Basti sagen, ich auch wenn er heute nicht da ist, aber er würde jetzt sagen, normale Leute kriegen das ja nicht mit. Normale Leute gehen in den Laden zur Telekom, ich habe bitte ein iPhone und dann kaufen sie das iPhone, konsumieren die Services, Apple steckt das Geld ein, alle sind glücklich. Aber irgendwann kommt es bei denen auch an. Und die wissen jetzt auch schon, mit einem Android kann ich viel mehr Kram machen, als was ich, und da habe ich mehr Freiheiten, als was ich auf dem iOS kann. Das ist immer so, irgendwas geht nicht. Ja, die wissen ja nicht, wieso geht es nicht, wieso geht VNC-Login, also sprich Screensharing auf dem iPhone, wieso geht das nicht, wieso geht das auf dem Android? Also das ist jetzt auch eher ein Pro-Feature, sehe ich auch ein, okay. Aber ich denke auch, dass das, so was halt Leute machen, das ist Customizen, dass sie halt irgendeinen schrecklichen Font auf ihr Android kleben wollen. Da geht es. Jetzt iOS ist jetzt so weit, dass sie eine hässliche Farbe auf ihre Icons kleben dürfen.
Das ist ja schon mal was. Ja.
Naja, ansonsten von den Features von iOS und macOS, ich würde noch rausstellen, die Passwords-App, die ist tatsächlich recht gut gelungen. Das war auch überfällig, also auch so ein bisschen spät alles. Mhm. Aber die Passwords-App ist tatsächlich, ist jetzt nicht viel anders als vorher, als es in der Settings-App versteckt war. Aber sie haben 2, 3 so Schmerzpunkte halt tatsächlich mal, abgesehen von dieser Ausgliederung, tatsächlich angegangen, dass du jetzt gefragt wirst, wenn sich eine Firma umbenannt hat. Hey, guck mal, zum Beispiel so eine Schrottfirma wie Twitter, die jetzt eine viel schlimmere Schrottfirma geworden ist, die hat aber ihre Domain geändert. Ja, und wenn du dich jetzt mit deinem Twitter-Passwort auf der neuen Domain einloggen willst, dann frag die Passwords-App, ey, möchtest du dich jetzt einmalig oder zukünftig auch immer, soll ich diesen Login jetzt von twitter.com auf irgendwas.com umziehen. Dann sagst du, ja, mach mal, und dann merkt er sich das. Und beim nächsten Mal, dann wirst du auf die richtige Domain eingeloggt. Gerade auch so bei Ladekarten, die alle 5 Sekunden ihren Domainnamen ändern. Ja, fragt er dich jetzt, hey, möchtest du jetzt hier bla ADAC irgendwas Blödsinns-Login, möchtest du denn jetzt auf My Energy Key umziehen? Dann sagst du ja und dann ist gut.
Ja, oder auch für Apps, da kannst du halt sagen, hier Passwort nur einmal verwenden oder sich merken, dass das hier verwendet werden soll. Oder diese Unsitte zum Beispiel auch, wenn du dir einen Account anlegst, dass zuerst die E-Mail-Adresse-Eingabe folgt und dann komplett neuer Screen mit der Passworterstellung. Und dann weiß sozusagen die Passwort-Apps nichts von der vorigen Seite. Aber wenn du mit der Passwort-App das Passwort erstellst, dann fragt er dich, was war denn der Login-Name dafür oder die E-Mail dazu? Und dann kannst du den manuell eintippen. Das ist relativ clever, dass das dann nachgehakt wird, nachgefragt wird. Und ich würde auch sagen, also für die Apple, also wenn du nur Apple-Geräte hast und so, ist das eine sehr gute Passwort-App einfach. Die macht mich rundum glücklich. Ich brauche keine andere Lösung.
Ja, das ist schon okay. Und die synkt und die ist potenziell, haben da 3 Leute über die Security nachgedacht und hoffentlich okay. Und du bist halt nicht den Launen von irgendeiner One-Password-Firma ausgesetzt, die halt jetzt lieber nur Enterprise-Kunden hätte.
Ja, also dafür, dass halt, es ist halt wirklich sehr einfach und sehr gut integriert. Also insofern, ich merke auch, dass ich wenig Motivation habe, von dem iCloud-Schlüsselbund und der Passwortverwaltung ganz wegzukommen. Also ich meine, die Mac-App, ich bin mit der Mac-App nicht so super glücklich, muss ich sagen. Die ist ja so ein bisschen seltsam. Also
die sehe ich fast nie.
Das ist auch gut, die nicht zu sehen, weil man will die nicht so genau sehen. Weil wenn man die anschaut, dann kriegt man ganz große Schmerzen. Also da sind viele Elemente drin, wo du sagst, okay, das hat mit der Mac-App überhaupt nichts mehr zu tun. Aber funktional ist natürlich schon, ist echt da. Und gerade diese ganzen schlaueren Sachen, die Handhabung von, dass du was änderst und dann versteht die Passwortverwaltung, er hat jetzt das andere eingegeben und fragt dich dann gleich, ob du das auch da eben im Eintrag ändern möchtest. Das ist schon alles sehr clever und sehr angenehm, muss ich sagen. Und das ist natürlich dann schön, weil es so nahtlos integriert ist am Schluss. Aber ja, also war halt lustig, dass sie sich endlich jetzt mal diesen Ruck gegeben haben und das zu einer eigenen App, zu einer prominenten eigenen App zu machen, auch wenn die natürlich immer noch unten drunter ja jetzt nicht viel anders, also im letzten Jahr haben sie ja funktional, glaube ich, mehr gemacht, als sie jetzt mit iOS 18 und Co. dann nachgeliefert haben, aber dieser Schritt, die halt nach vorne zu holen, war einfach wichtig und überfällig.
Ja, vor allen Dingen, weil sie war ja schon so halb drinne. Also ja, es war ja nicht eine eigenständige App, aber die Funktionalität war ja da.
Ja.
Und die besser rauszustellen, war einfach sinnvoll. Und es ist halt auch so ein Feature, das muss ins System, finde ich. Also du kannst dich halt immer noch dagegen entscheiden und kannst sagen, so nee, aber ich bin plattformübergreifend unterwegs und ich will eine App haben, die über alle möglichen Plattformen funktioniert. Und da gibt es ja genügend Anbieter. Aber dass Apple für seine Sachen einen eigenen Dienst, Passwort, Sync-Dienst mit einer eigenen dedizierten App anbietet, ist, glaube ich, wirklich nicht falsch.
Ja, ich wollte nur kurz mal über die grundsätzliche Dings von den Betriebssystemen von der letzten WWDC sprechen. Und so viel ist da nicht, ja, weil sie haben offensichtlich sehr viel Energie Richtung Apple Intelligence rübergeschoben. Und wenn man sich diese 3/4 Stunde von Apple Intelligence Demos und Ankündigungen nochmal anschaut, es ist schon interessant, weil ein paar von den Sachen, die sie dort zeigen, haben wir jetzt auch bekommen. Haben wir auch auf Deutsch bekommen, haben wir auch so ungefähr in dem Zeitrahmen bekommen, wie sie es ansagen. Also die Ansagen, wann zum Beispiel Deutsch kommt, die war dort auch schon vage angesagt, dass das innerhalb des nächsten Jahres kommt. Und es ist innerhalb des nächsten Jahres dann auch tatsächlich gekommen. Wann kam Deutsch mit Apple Intelligence irgendwie?
April oder
so. Ja, also so ungefähr hat das schon gepasst. Und auch die Motivation, wenn man sich das bei der Demo nochmal anschaut, bei der WWDC 24 nochmal anschaut, die Motivation ist auch mit Cloud Compute und lokalen Modellen und so weiter, ist aus der Sicht, wo sie sich das überlegt haben, nämlich wahrscheinlich Ende 23, wo sie drauf gekommen, die sind ja irgendwann nach dem Release Release und Ankündigung der Vision Pro Mitte 23 sind sie ja drauf gekommen, so, oh, Bude brennt, wir müssen irgendwas machen. Und weil ChatGPT kam Ende 22 raus. Dann haben sie es erstmal ignoriert, dann hatten sie genug zu tun mit der Vision Pro und Vision Pro Launch und diese ganzen Sachen. Und Vision Pro Launch hat sich ja auch noch ewig dann hingezogen, bis das nach Europa kam und so. Und das heißt, die müssen sich Ende 23 so oder Anfang 24 überlegt haben, so, oh, da müssen wir auch mitspielen, sonst stehen wir da alleine auf der Wiese. Und das ist zum Beispiel so eine Stelle, wo der Federighi, glaube ich, auch einfach so schwindelt. So, der sagt so, wir arbeiten da schon super lange dran. Und das stimmt halt nicht. Und das ist auch so wie diese MacBooks, ja, die sie irgendwann rausgebracht haben. Dieses MacBook ist ganz besonders von Grund auf designed für AI. So, nein, das ist einfach falsch. Das ist ganz offensichtlich nicht Tatsachen entsprechend.
Ja, es ist halt so ein bisschen geschwindelt, weil sie haben halt viel beim maschinellen Lernen waren sie halt sehr vorne dran, kann man sagen, und haben sehr früh viele Sachen gemacht. Aber die Sprachmodelle spezifisch, glaube ich, und generative KI speziell, das haben sie einfach völlig verpennt. Mhm. Also und Chatbot sowieso, und das ist ja auch okay, wenn man da auch drüber diskutieren kann, ist der Chatbot als Interface jetzt wirklich die Lösung dafür? Ist das die Endszenario, auf das wir zusteuern? Ich glaube, da kann man viele Einwände auch abbringen und sagen, das kann es eigentlich nicht sein. Aber die darunter liegenden Geschichten, die sind natürlich dann doch zu spannend und mächtig, um die einfach links liegen zu lassen und zu sagen, ja, wir machen lieber mit unserem vorhersehbaren, maschinellen Lernen weiter, wo klar ist, was du reinwirfst und was als Ergebnis rauskommt, was Apple wahrscheinlich auch einfach sympathischer war, weil sie das Gefühl hatten, da die Kontrolle halt drüber zu behalten, während halt bei generativer KI halt allerhand Käse von morgens bis abends
rauskommt. Da haben wir an dieser Stelle drüber gesprochen, haben gesagt, ob das in Apples DNA so ist, dass sie diese Softwareprojekte so angehen, wo du nicht weißt, was rauskommt, ist fragwürdig zumindest. Und, und ich meine, sie schmeißen halt da viele in einen Topf, aber sie sind natürlich nicht alleine in der Position. Also viele KI-Buden, um das jetzt mal über den Kamm zu scheren, da vermischt sich auch viel, ja, was so maschinelles Lernen ist und was wirklich generative KI ist und so weiter. Also sie sind da nicht alleine in diesem Topf, wo irgendwie alles ist KI, so weißt du, alles, weil KI, da, sie summieren ja auch beispielsweise die ganze Fotobearbeitung, das Rauslöschen von einzelnen Bildelementen und so weiter darunter und so. Also das ist nicht trennscharf abgeklärt.
Okay, ich würde nur eine Grenze würde ich ziehen. Also wenn du halt irgendwie einen Release shippst und da sind Bugs drin, okay, kommt vor. Ja, Computer enthalten Bugs, jede Menge. Und das ist irgendwo ein Level, wo es akzeptabel ist und irgendwo ist vielleicht über der Grenze, aber dann shippst du ein Update und dann ist vielleicht auch wieder gut. Und dann es dauert vielleicht auch länger und wir hatten aber trotzdem so macOS-Releases, wo du einfach nicht drucken konntest für ein halbes Jahr. So, ja, schade, schlecht, aber kommt vor, sehe ich ein. Ja? Es ist okay. Ja? Und auch wenn du irgendwie was ankündigst und es shippt einfach nie, so AirPower oder irgendwas, ne, okay, irgendwas geht schief, ja. Sicherheit, okay, alles cool, sehe ich alles ein. Aber halt so, und normalerweise auch, wenn du so ein Interviews mit irgendwelchen Apple-Kollegen hörst, es kann sein, dass sie nicht antworten auf deine Frage, aber in der Regel schwindeln sie nicht. Normalerweise erzählen die keine Märchen. Und da ist halt genau das, was mit Gruber so aufgestoßen ist. Ja. Da ist halt dieses Level erreicht, wo sie halt tatsächlich Features gezeigt haben. Und auch hier in der Demo kommt dann die Kollegin raus und zeigt da diese Sachen so hier. Mutti kommt mit dem Flugzeug. Ich möchte Siri fragen, dass sie uns einen Termin anlegt und was halt alles nicht funktioniert. Ne? Das ist dann diese ganze Siri-Abteilung, wo sie dann da steht und wo sie halt relativ die Grenze überschreitet zu Sachen, die sie einfach überhaupt nicht haben.
Definitiv.
Und dann haben sie die Grenze genommen, haben sie weggeworfen und haben Werbespots gedreht mit Features, die es nicht
gibt. Ja, ich meine, der Wendepunkt, und das war ja extrem spannend zu sehen, dass Apple sich ja lange darum gedrückt hat, den Begriff AI überhaupt zu verwenden. Mhm. Sie haben ja ganz lange gezögert und das wirklich einfach ausgeschlossen aus ihrem Marketing, aus ihrer Kommunikation und wenn überhaupt war von maschinellem Lernen die Rede und selbst als dieser KI-Zug schon voll am Abdüsen war, hieß es bei Apple, das Wort AI wurde bei Apple nicht ausgesprochen. Yeah. Und dann kam, und ich glaube, der Wendepunkt, das war mit diesem einen MacBook Air, was du gerade schon angesprochen hast, und da war auf einmal Bullshit-Bingo. Da war so gebaut für AI und bestes AI-Notebook. Und da war so als Beispiel, weil du im Browser ChatGPT benutzen kannst und solche so Quatschbeispiele, wo du sagst, okay, das ist einfach Unsinn.
Ja.
Und da war was geschehen, weil da irgendjemand intern gesagt hat, okay, wir müssen das jetzt mitmachen, wir müssen AI als Feature-Pfeil aufführen, auf Teufel komm raus, und ab dem Moment wurde überall irgendwie AI reingemischt. Das war noch vor Apple Intelligence, sondern da kamen dann diese Geschichten. Und dann kam die Keynote letztes Jahr, WWDC 2024, und das ganze Desaster mit Siri.
Und die, da war auch noch eine relativ lange Zeit dazwischen. Ich glaube, diese Werbespots mit Siri, mit der neuen verbesserten Siri, die kamen ja kurz vor Release dieses Telefons dann im Herbst. Ne? Also die hatten auch noch Zeit, oder die hätten nach der WWDC auch noch Zeit gehabt, diese Werbespots nicht zu spielen.
Ja,
darüber nachzudenken und zu sehen, wir haben jetzt den Stand von irgendwie September, wir haben davon, was läuft, nix, aber wir haben den Werbespot schon gedreht und bezahlt und komm, hau ihn raus. Das war, glaube ich, ein großer Fehler. So,
Definitiv, ja. Weil, wie gesagt, da ist ja noch mal ein halbes Jahr mehr oder weniger dazwischen vergangen, zwischen Vorstellung bei der WWDC und dann wirklich den Spots. Und das war ja diese ganz krumme Situation, wo die Telefone erst draußen waren, aber das Apple Intelligence Update war noch nicht verfügbar. Das waren so anderthalb Monate. Aber die Spots da dann rauszuhauen, ich meine, vielleicht hatte man auch nichts anderes für die Telefone und war halt gezwungen oder fühlte sich gezwungen, auf diesen AI-Zug weiter aufzuspringen.
Und ich glaube auch, was sie nicht hatten zu dem Zeitpunkt, war halt irgendwas Handfestes für Private Cloud Compute. Sie hatten noch nicht diese Hardware, die sehr wahrscheinlich sehr verwandt ist mit diesen Mac Studios, die dann auch erst später rausgekommen sind. So sehr viele Requests werden da auch noch nicht hochgeschickt auf diese Dinge. Da kann man ja auch nachsehen mit diesem Report, den man auf dem iPhone rauslassen kann. Wenn sie gesagt hätten, okay, das dauert vielleicht auch bis iOS 26, 27, was auch immer, das wäre lustig gewesen aus der Position.
Ja, das wäre sehr lustig gewesen.
Aber das haben sie nicht gemacht. Dann haben sie sich zu weit aus dem Fenster gelehnt und jetzt haben sie den Salat. Außerdem sagen sie hier diese ganzen In-App-Actions und Intent-Geschichten an. Und ich habe da auch noch mal ein bisschen jetzt drüber nachgedacht und ich glaube, das geht auch am Ziel vorbei. Weil das Ziel ist nicht, und weil das werden die Developer nicht mitspielen. Also sie haben so eine Liste irgendwo von, welche Kategorien von Intents wollen wir hier demnächst unterstützen. Also erstens ist nichts davon da. Zweitens, die Developer müssten das erst einbauen und dann geht es auch nur für diese 10 Kategorien, die sie jetzt hingeschrieben haben. Vielleicht sagen sie morgen noch 10 andere an, okay. Aber das ist halt nur so ein Meeting und ein Anruf und eine Karte und ein Wanderpfad oder so. Ja, aber vielleicht machst du eine App, die was völlig anderes macht. Und dann geht das alles nicht. Und das ist halt auch so, das haben sie schon mal gemacht. Bei dem alten, wir verwandeln eine Aktion in einer App, einen Intent in einer App verwandeln wir in einen Shortcut. Eine von den sehr wenigen Apps, die das eingebaut hat, ist zum Beispiel die von McDonald's. Falls ihr das schon mal gesehen habt, das ist sehr lustig. Nee. Wenn du bei McDonald's eine Bestellung durchgeklickt hast, weiß ich zum Beispiel, ein Big Mac, dann kannst du als Shortcut abspeichern, nochmal einen Big Mac bestellen.
Okay.
Wer würde das nicht wollen?
Dann kannst du sagen, hey Computer, bestelle wieder einen Big Mac in der McDonald's-Filiale um die Ecke.
Ein Traum, die Zukunft.
Aber das ist das prominente Ding, wenn du die Bestellung durchgespielt hast, füge diese Bestellung zu Siri hinzu.
Ja,
völlig sinnlos. Wenn aber das Siri-System automatisch Intents generieren könnte, was ja, es gibt Papers dazu, dieses Large Action Model quasi, wenn das AI-System Intents selbst erkennen könnte, was kann eine App, was, durch Screenshots anschauen, durch SwiftUI-Code anschauen, das wäre das Ding, das müssten sie bauen, weil was ich letztes Mal gesagt hatte, Developer bauen freiwillig Websites und Apps. Jetzt die Spezialwurst von Apple einzubauen, das macht kein Schwein. Das wird scheitern. Das ist eine komplette Sackgasse, ist jetzt meine These dazu.
Ja, ich glaube, diese These an der wird sehr viel richtig sein. Das ist tatsächlich sicher das größte Hürde, die sie da jetzt nehmen müssen. Und die In-App-Actions, also die App-Intents, sind ja die eine Seite und genau das andere. Und das ist, glaube ich, auch dann im Nachgang viel durcheinander geworfen, weil auch diese On-Screen-Awareness, die sie für Siri ja ankündigen, basiert eben nicht darauf, dass Siri wirklich sich anschaut, was ist da auf dem Bildschirm und erkennt und analysiert, so wie sie eben in diesem einen Paper das beschrieben haben, sondern darauf basiert, dass die App Siri praktisch sagt, was sie gerade anzeigt und was sie für Elemente hat. Und wenn das nicht passiert, dann weiß Siri einfach absolut überhaupt nichts von dem, was auf dem Bildschirm ist, weil Siri einfach sowieso überhaupt nichts weiß und auch überhaupt nichts kann und nichts davon absehbar sich ändern wird.
Aber ich meine, da sind wir halt wieder bei dem Webseiten-Scrapen von Rabbit und Co.
Ja.
Weißt du, keine Deals mit irgendwas gemacht, aber im Hintergrund klickt halt irgendeine AI-Agent irgendwelche Browser-Tabs. Ich weiß nicht, also es ist halt ein Angebot an die Entwickler. Ich meine, Apple fußt da richtig drauf, ja, dass die das annehmen. Und ich würde es auch als sehr fragwürdig einschätzen, weil selbst so große Buden, ja, die verkaufen dir ja nicht einmal Essen, sondern die wollen dir am Ende irgendwie noch Drinks klicken. Und dann sollst du irgendwie noch tippen vielleicht, also dem Fahrer irgendwas Geld geben und so. Die wollen nicht, dass du das außerhalb der Apps machst. Also die haben eigentlich kein Interesse, das einzubauen. Vielleicht machen es halt so ein paar Indie-Entwickler, die das ausprobieren wollen. Aber wie gesagt, also ich finde halt die andere Möglichkeit, das alles zu scrapen, so nach dem Motto, oh, Siri schaut sich den Screenshot an, Siri wird schon wissen, was wir daraus machen, ist halt auch sehr fragwürdig, muss man sagen. Also das,
aber sehr gut.
Ja, die Frage ist, also ob Siri das ist, ob es gut ist, weiß ich nicht. Aber es ist halt sehr fragwürdig, ob man sich so als Betriebssystemhersteller den Inhalten von einer App, ob man sie reinziehen sollte. Weil das ist schon sehr invasiv so. Also ich meine, nicht, dass die App, also nicht, dass dann Apps anfangen, irgendwie gegen das System arbeiten zu müssen, weil sie weiterhin wollen, dass du die App öffnest und nicht, dass Siri irgendwelche Screenshots analysiert. Und
das hatten wir doch gerade, Signal hat sich doch gegen den Recall-Geschichte in Windows gesperrt. Ich habe schon wieder vergessen, was sie als Trick benutzt haben, damit halt keine Screenshots, ach, sie machen da irgendeine DRM-Geschichte eingebaut, damit keine Screenshots gemacht werden kann. Und dann Recall keine Screenshots, nur irgendwie ein schwarzes Bild bekommt und die Hände in die Luft wird. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, aber es war irgendwie ein sehr lustiger Trick. Und das ist natürlich dann ein Tanz, der schon wild ist. Und das stimmt, die sind natürlich massive Implikationen dabei. Und es wäre irre gewesen, wenn Apple gesagt hat, ja gut, Siri weiß halt einfach, was da auf dem Bildschirm ist, weil kann halt einfach sehen, was da auf dem Bildschirm ist. Weil das will natürlich am Schluss, will das wahrscheinlich auch nicht wirklich jeder oder zumindest nicht jemand, der irgendwie ein bisschen hinterherdenkt, was das bedeutet.
Du könntest das auch den User entscheiden lassen. So, möchtest du, dass Siri dein Signal fernbedienen kann? Sagst einfach nein. Ja? Oder du lässt das auch, wäre auch eine Möglichkeit, den Developer das entscheiden zu lassen, darf deine App ferngesteuert werden? Wenn das jetzt sowas ist, ist nicht super geheime Signal-Chat, sondern was Overcast. Ja, irgendwie ein Podcast-Player. Der unterstützt jetzt zum Beispiel diesen Oldschool-Intent-Kram, der gibt ans System raus, so der User spielt gerade einen Podcast XY. Und dann müsste eigentlich in der Zukunft auch das System dann rausfinden können, okay, wenn ich jetzt sage, spiele Podcast XY in Overcast, was dann die drei Drähte so super simpel zusammenzustecken sind und dann würde das gehen. Ja. Und da könnte halt auch noch mehr solche Intents dort rausgeben. Aber das ist ja, es wäre eigentlich simpel, wenn das System dort einen Button sieht, wo so eine Lupe drauf ist, dann klicke ich da drauf und dann schreibe ich rein Bits und so und dann findet der Bits und so und kann ich Bits und so abonnieren. Wenn sich da die Apps an die Accessibility-Geschichten halten, dann müsste das gehen. Genau das, was jetzt diese Sky-Bude auf dem Mac zeigt, das machen die. Mhm. Ja? Und ich sehe nicht, wie das Apple den Developern so schwer machen sollte, wenn sie dieses System pushen wollen. Wenn sie auch in Zukunft, wenn man 10 Jahre in die Zukunft oder 5 Jahre in die Zukunft denkt, wenn die magische Brille oder irgendwas daherkommt, wenn du dich von deinem Smartphone-Bildschirm getrennt hast und total frei bist und mit deinen Apple Intelligence AirPods rumläufst und jetzt den AirPods sagst, hey, weißt du, meine Lieblingsbestellung bei McDonald's am Stachus ist ein Big Mac, bitte. Und dann macht der blüb, blüb, blüb und bestellt diesen dummen Burger.
Ja, ja.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, weil am Ende, weißt du, am Ende der Bestellung einen Shortcut anzubieten, der nochmal bestellen kann, super gut für die Firma. Aber wenn du diese App nie öffnest und nie auf die Angebote hingewiesen wirst, nie die tollen Bilder siehst, weißt du, nie irgendwie so den Käse und, weißt du, die Burger und so weiter und jetzt bestelle ich noch einen dazu. Wenn du diese Interaktion überhaupt umgehst, was hast du als McDonald's in dem Fall dann Motivation, das einzubauen? Also, weil, klar, kannst natürlich sagen, vielleicht bestellen dann mehr Leute, wenn sie einfach frei irgendwie, wie du beschrieben hast, mit Siri sprechen können und dann bestellen sie diesen Burger. Aber ich glaube, die Upside ist viel größer, in der App die Leute klicken zu lassen und dann denen zusätzlich Dinge zu verkaufen. Also deswegen, ja, das ist ein super großes, ich gehe da schon mit, also es ist ein super großes Fragezeichen, was da dran steht, ob Entwickler da im großen Stil mitgehen.
Zum Beispiel habe ich doch neulich auch erzählt, ich habe bei den Drogeriemärkten und bei Amazon habe ich so nach Inhaltsstoffen von Cremes gefragt. Ne? Und ist ChatGPT losgelaufen, hat alle diese Websites durchgeklickt, hat diese Cremes gefunden mit Namen, die ich nicht kannte, sondern irgendwelche Sachen gefunden. Da habe ich gesagt, hier, dieser Inhaltsstoff, wo ist denn der drin? Und der hat diese Infos von diesen ganzen Webseiten zusammengekratzt und mir dann ausgespuckt, hier kostet es so viel, hier kostet es so viel, da ist das nicht drin. Und das war super. Und das müsste eigentlich, das wäre ein Ding, was Apple auch leisten könnte, dass ich Siri frage, oi, Computer, wie schaut denn das aus? Welche von den Lieferbuden hat denn hier Pizza-Lieferant, der in 20 Minuten hier sein kann? Und dann könnte der bei Lieferando und bei Uber Eats und bei Volt gucken, ob welcher dieser Läden in der Nähe ist. Weil der könnte dann in all diesen Apps sehr schnell klicken. Hier meine Location. Ja, Location-Freigabe ist okay, sonst kann ich hier nicht herliefern. Oder ich suche nach Pizza mit Lieferzeit 20 Minuten. Diese Läden, dann könnte der eine Liste rausspucken, so wie das wahrscheinlich ChatGPT hinbekommen würde und sagen, hier, Pizza Luigi gibt's hier um die Ecke, kostet 10 Euro, liefert sofort, 10 Minuten fertig.
Ich sehe den praktischen Anwendungsfall. Ich sehe aber auch so Webseiten, die das gar nicht so cool finden irgendwie, dass ChatGPT da einfach mal drüber gelaufen ist und einfach irgendwie rausfiltert. Oder ich kenne so ein paar Gerichtsverfahren, so weißt du, dass sich Leute gegen ChatGPT wenden und OpenAI und sagen, ja, das war eigentlich gar nicht so okay. Und wenn du das halt als Systemanbieter machst, auf dem iPhone, darüber sprechen wir ja sozusagen, da ist es wahrscheinlich nur mal zu nah dran. Also gegen OpenAI wird noch einiges da wird noch einiges an Gerichtsprozessen geführt werden. Aber die sind halt nicht der Anbieter, der Betriebssystemanbieter, der da die Apps auch veröffentlicht und finanziell verbandelt sind und so weiter.
OpenAI hat ein Office in München eröffnet und die hatten so eine kleine Eröffnungsfeier im Deutschen Museum, haben sie das Forum gemietet und haben dann Eröffnungsdings gefeiert und so. Und dann haben sie auch überall in den Zeitungsartikeln dazu stand auch dabei, so, wo das OpenAI Office in München ist, ist streng geheim. Weil die wollen keine Besucher. Da habe ich gefragt, habe ich ChatGPT, ich möchte gerne einen Blumenstrauß an das OpenAI Office liefern.
Sendlinger Straße 41.
Und er hat es mir tatsächlich auch nicht verraten. Er hat nur den Stadtteil genannt, wo es sein soll, und er hat mir die Briefkastenadresse genannt, wo ich Blumen hinschicken könnte, zum Beispiel. Gut. Nee, aber die wollen da nicht irgendwelche Leute auf der Matte stehen haben. Ja. Naja. Das Apple, wir hatten auch gesagt, Apple Intelligence ist natürlich, haben sie sich mit der Markennamen sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil sie haben da ihre Apple-Marke jetzt reingeschrieben, was sie sonst eher nicht machen. Es war auch die Frage, ob sie irgendwie den Siri-Namen mal abschaffen, weil das halt bisher mit einem schlechten Sprachassistenten in Verbindung gebracht wurde. Das steht auch immer noch zur Debatte. Also sie könnten immer noch sagen, wir schmeißen Siri raus und sagen sowas wie Hey Apple. Das wäre auch noch eine Option. Glaube ich nicht, aber
das ist ja noch näher dran eigentlich an der Marke.
Nee, aber Siri ist halt schon, ich würde sagen, verbrannt. Ist halt Müll.
Ich würde es auch als verbrannt ansehen, aber es ist natürlich schon auch ein sehr mächtiger Markenname, muss man
sagen. Ich würde sagen, das übertrumpft es. Also das vertrumpft über Brandheit. Brandheit, wie sagt man da? Also ich glaube, dass der Markenname mehr wert ist, auch selbst wenn er teilweise negativ konnektiert ist.
Ich glaube, er ließe sich halt einfach retten in dem Moment, in dem es halt auch nur halbwegs funktionieren würde oder irgendeine Art von Konversation möglich wäre mit diesem System. Dann wäre das, glaube ich, okay. Dann wäre das auch relativ schnell gegessen, dass da ein ganzer Rattenschwanz an komischen Erinnerungen an dem Namen vielleicht verknüpft ist. Ist der eine zu große Marke inzwischen tatsächlich geworden. Erstaunlicherweise ja eigentlich, aber es ist das ist schon ziemlich omnipräsent als eine. Da waren sie ja früh mit dran. Das war ja clever, da ja. Siri, wann war das, 2010, 2011 zu kaufen und dann versuchen, da was zu basteln. Das ist ja dann, die Unglorreiche kam ja erst hinterher, dann die späteren Jahre.
Sie zeigen ja auch hier zum Beispiel solche Sachen, die es nicht gibt, sowas wie Show the Files, June sent me last week. Und dann kommen Files, die irgendwo hergekommen sind und die weiß irgendwie, welche June gemeint ist und solche Sachen. Das ist auch genau das, was Sky theoretisch anbieten könnte. Mhm. Aber wenn halt Apple jetzt Jahre braucht, um solche Features zu liefern und ein Startup haut es halt hier Vibe-gecodet in 3 Monaten raus.
Das geht halt nicht. Nicht Vibe-gecodet.
Alles ist jetzt Vibe-gecodet.
Nein, das ist alles kaputt. Das hat keinerlei Bestand in der Zukunft irgendwie.
Nee, aber auch da ist der jährliche Zyklus halt viel zu langsam. Und wenn sie jetzt, wenn das stimmen sollte und morgen, übermorgen bei der WWDC 25 kommt wenig bis nix in AI-Richtung, dann hat halt dieser Zyklus bei Apple so 2 Jahre gedauert. Und währenddessen ist halt Sky fertig.
Ja, gut. Also fertig ist, aber ich bin ja der gleichen Meinung, sie kommen eigentlich drumherum, ihre eigenen Angebote, das schließt Siri ein, das schließt diese Modelle ein, die auch jetzt Entwicklern zur Verfügung stehen sollen, dass die einfach top-notch sein müssen. Also da sind sie lange nicht, aber das ist das Ziel. Aber ich finde es halt schwierig, die Herangehensweise ist halt schwierig, dass das einzige Auswahlmodell sein wird. Das ist eine alte Geschichte, sie sollten eine Plattform sein. Sie sollten alle Modelle zur Verfügung stellen. Deswegen ist der größte Fokus für mich, wir sind noch nicht da angelangt, aber ist auf diesem Google-Deal, der da vielleicht besprochen wird oder auch nicht besprochen wird. Das ist ja die Frage, wann der angekündigt wird und in welchem Umfang der stattfindet. Weil ich glaube, das wäre alles kein so großes Problem, wenn Apple einfach sagt, wir haben hier verschiedenste KI-Angebote zur Auswahl, die auch das System komplett in der Weite, in der wir das steuern können, auch steuern können. Und da kannst du dir das auswählen. Dann müssen sie konkurrieren mit ihrem System. Und ich weiß auch, wie nicht so realistisch das vielleicht klingen mag zum jetzigen Zeitpunkt. Aber vielleicht in 2 Tagen sehen wir das anders, vielleicht auch nicht. Also von dem Google-Deal hängt sehr, sehr viel ab. Wenn der nämlich wirklich umfangreich ist und eine wirkliche Zusammenarbeit ist und nicht nur so wie ChatGPT so halb gar eingebunden wird, dann ist da Potenzial da, dass Apple auch als Plattformanbieter, dass sie da gar nichts rechtfertigen müssen eigentlich. Weil sind wir mal ehrlich, diese ganze KI-Geschichte ist halt von gefühltem Druck von außen entstanden. Also ich weiß nicht, auch das iPhone 16, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Ich finde, der Staat hat sehr gelitten darunter, dass alles auf Apple Intelligence projiziert war. Und es ist ein geiles Telefon. Hardware ist top-notch. Betriebssystem iOS 18 rumpelig, aber passte auch, waren gute Neuerungen dabei. Aber dieser Fokus auf Apple Intelligence, der hat so viel kaputt gemacht und von dem Telefon weggenommen, so Aufmerksamkeit abgezogen. Und das, da tun sie sich, glaube ich, auch keinen Gefallen, weil Apple verdient gutes Geld mit Hardware, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob sie diesem Ob der Druck ist groß, aber ob wirklich da so viel Konsequenz dahinter ist, dass sie bei AI nicht da vorne dabei sind. Sie könnten ja Plattformanbieter spielen.
Das ist ein guter Punkt mit dem Marketing vom iPhone 16. Sie hatten den Würfel in New York, haben sie mit den Regenbogenfarben markiert und in den deutschen Schaufenstern waren so Regenbogenfarben hingeklebt und solche Sachen mit der neuen Siri-Animation. Stellt sich raus, erstmal war die neue Animation gar nicht. Also da war ist bis heute keine neue Serie dahinter, ist halt jetzt eine neue Animation und ist so dumm wie vorher. Und wenn du halt, selbst wenn du das nicht mitbekommen hast und alles, aber du warst auf der Suche nach einem neuen Telefon, du siehst, in einem Schaufenster hängt hier jetzt mit Apple Intelligence, Fußnote auf Deutsch so nicht wirklich. Und dann schaust du dir noch ein YouTube-Video an und die ganzen Reviews sagen, ja, Telefon ist nice und alles, hat komische Kamerataste und es hat und Apple Intelligence gibt's nicht. Dann denkst du dir auch als normaler Konsumer, so, wieso zahle ich dann da diese 1500 Euro dafür? Ja, das ist halt, und das zeigt auch bei Apple so, da ist die normale Standard-Marketing-Maschine ist losgelaufen. Werbeabteilung dreht Werbespots für Apple Intelligence. Die Regenbogen-LED-Abteilung baut neue Regenbogen-LEDs für den Würfel in New York. Und die, und alles läuft wie immer, jedes Jahr wird einfach, dieses Jahr ist Marketing für Kamera, nächstes Jahr ist Marketing Titan, dieses Jahr ist Marketing Apple Intelligence. Aber es hat niemand gesagt, das, wir, haben, wir haben gar keins.
Ja, vielleicht ist es nicht der richtige Schwerpunkt, ja. Und also deswegen, ich glaube, das ist da das, wie Leo vorhin sagte, auch viel zu retten noch. Also ich bin auch sehr gespannt über die, die Angebote, was das Coden, ich meine, das ist ja eine Entwicklerkonferenz. Was ist denn das Angebot an die Entwickler, diese LLMs mit zu Xcode zu holen? Wie arbeitest du damit zusammen? Also was ist der, was ist das Angebot? Das, ich glaube, da hängt auch viel von ab. Es ist nicht nur die, die finanzielle Geschichte mit den Gerichtsprozessen, sondern wie ist das Angebot, das zukünftige Angebot Entwicklern, was die Tools angeht? Weil die Tools hinken ja auch hinterher. Mhm. Also, weißt
und zwar,
du,
und zwar so weit,
auf allen Seiten, ja.
Und zwar so weit hinken die hinterher, dass sich jetzt die Leute Gedanken drüber machen, wie sie auf iPhone bauen und debuggen können, ohne Xcode zu benutzen. Ja, es gibt, es gibt Skripte, wo du jetzt einfach dein Xcode-Bild in Cursor reinhängst, damit du Xcode nicht mehr anfassen musst, weil das ist Quatsch. So. Und das kann ja auch Apples Interesse nicht sein. Jetzt haben sie auch damals, haben sie angesagt, hier Autocomplete, Swift Autocomplete für, oder Coding Assistent kommt in Xcode rein. Möp, gibt's nicht. Ja, also es gibt irgendwie so ein Autocomplete, was nicht so besonders clever ist. Der Holger sich beschwert, dass er die ganze Zeit Sachen halluziniert, die es nicht gibt. Natürlich.
Natürlich.
Und das ist natürlich in dem Kontext ein bisschen schlecht, weil es ja von Copilot und von Cursor und von sonst wem gibt es halt sehr gute Modelle, die nicht so viel Quatsch schreiben, sondern die unbeaufsichtigt einfach tonnenweise Code runterschreiben und Tests schreiben. Und Xcode ist halt noch so, in Villa Reba werden noch die Teller von Hand gewaschen.
Ja, ja.
Ja, das ist halt, das geht halt nicht.
Und links und rechts werden diese Buden, diese in Anführungszeichen kleinen Buden halt auch aufgekauft. Also OpenAI kauft regelmäßig da diese, diese Editoren und so weiter auf. Und ich meine, da weiß ich auch nicht, ob Apples zurückhaltende Akquisitionspolitik da so hilfreich ist. Also, oder alles, das schwingt ja so mit, wir können das alles selbst machen. Wir müssen da keine 3 Milliarden irgendwie ausgeben, sondern wir machen das selbst. So. Und dann weiß ich nicht, ob das so angemessen ist der Zeit. Also klar zahlst du immer ein bisschen mehr, aber die Frage ist, ob das dann hinten raus nicht noch teurer wird einfach, weil dann irgendwie Leute dir die Skripte bauen, um halt nicht Xcode verwenden zu müssen, was halt ein Desaster ist, muss man sagen.
Es gibt auch gerüchteweise zumindest, dass die Entwickler, die bei Apple arbeiten, dass die eine interne Version von Xcode haben, wo halt ein externes LLM jetzt schon reingehängt werden kann. Und das wäre vielleicht auch interessant, dass sie halt sagen, okay, weißt du was, wenn du willst, dann hängst du dir halt dein Claude oder dein irgendwas oder Gemini hängst du dir da rein und mach halt hier API-Key reinknallen, fertig. Vielleicht wäre das ein Weg, halt damit die Leute nicht weglaufen, weil das kann nicht das Ziel sein. Und wenn du halt so einen Rückstand irgendwie dir Vorsicht, so Formel-1-Vergleich, aber wenn du so einen Rückstand hast und irgendwie ein paar Runden hinterher bist, dann kannst du nicht hoffen, dass da jetzt noch eine Zehntelsekunde irgendwie ausreicht, sondern da musst du schon gucken, dass dein Konkurrent irgendeinen Reifenplatzer hat.
Ja, und wenn dann noch die Regenreifen aufgezogen sind.
Ja, und Formel jetzt 1 ist ein Riesen.
Jetzt läuft sie komplett aus dem Ruder. Ich war komplett verloren zu folgen. Regenreifen.
Ja, Formel 1 auch großes Thema bei Apple TV Plus, ne?
Ah, ja, stimmt.
Aber jetzt erstmal lassen wir mal die WWDC 24 hinter uns. Wir schauen nach vorne auf die 25. Wenn ihr jetzt am Montag die WWDC Keynote gesehen habt und vielleicht sogar noch die Plattform State of the Union gesehen habt, dann möchtet ihr sicherlich am Dienstagabend bei uns im Real Life dabei sein und die Interpretation dieser Geschehnisse dann hören, dann könnt ihr euch in Bits und so Plus klicken, geht ihr auf Bits und so Plus, Bits und so Punkt Plus, dann kommt ihr in den Shop, könnt ihr dort euch ein Plus klicken und dann immer beim Real Life dabei sein. Auch Real Life heißt ja deswegen auch Real Life, weil man dann hinterher wie einen Live, aber dann hinterher nochmal wie ein On-Demand sehen kann. Deswegen Real Life. Und dann könntet ihr die Sendung direkt unterstützen, immer das Video auch oder ja das Video sehen zwischen dem Zeitpunkt der Aufzeichnung und der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Podcasts. Das variiert ja, je nachdem, wie ich dazu komme. Und dann könnt ihr auch da immer reingucken. Und wenn es irgendwie passt von der Aufnahme, tue ich auch im Nachhinein dann die Kapitel in den Real Life rein. Heute wird es wahrscheinlich schwierig, weil Alex' Verbindung sehr wackelig war. Da stimmen die Timecodes dann nicht mehr.
Viele Kapitelmarken musst du da setzen.
Naja. Der heißt immer Kapitel Alex da, Alex weg.
Ja, genau. On, off.
Jetzt geht's aber. Erstmal. Ja. Okay, also herzlichen Dank an alle, die die Sendung direkt unterstützen. Bitte und so Punkt Plus klicken. Dankeschön. Naja, WWDC 25 steht jetzt also bevor. Es gibt eine nicht besonders aussagekräftige Handvoll von Gerüchten, die da so daherkommen. Erstmal so Big Picture. Denkt ihr, sie gehen auf diese, also sie haben ja ein paar Baustellen. Sie haben so die ganzen Rechtsanwaltsgeschichten, DMA und USA, App Store, Steering, Epic, Kram, unzufriedene Developer. Machen wir 5%, 15%, 30%, 50%, wäre ja alles möglich. Ne? Machen sie da irgendwas, dass sie da so ein bisschen mit gesenktem Haupt oder erhobenem Haupt reingehen und sagen, so hier, wir sind immer noch die größten App-Store-Beste oder ja, wir wissen, wir haben es übertrieben, aber wir mögen einfach Geld. Ihr mögt doch auch Geld, sollen wir nicht zusammenarbeiten? Da könnten sie vieles machen oder auch einfach unterlassen. Sie können voll auf ihre AI und wir bauen die besten ML-Chips und AI-Chips und hier, oder guck mal, M4 ist der Beste und der neue M5 Mac Pro ist da sowieso der allerbeste. Und sie können aber auch einfach nur an den Betriebssystemen ein bisschen basteln, wahrscheinlich so Vision Pro auch so ein bisschen liegen lassen, so ja, kriegt eine neue Geste für weiß nicht, Krone drehen per AI oder so. Aber was meint ihr denn?
Das ist ja sensationell.
Vor allem, wenn sie sich von alleine auf dem Gehäuse dann dreht.
Einfach anzudrehen. Okay.
Nee, aber was meint ihr, gibt es da einen Fokus, den man jetzt da irgendwie erkennt? Oder sind sie ein bisschen demütig oder halt voll überhaupt nicht und sehen es nicht ein? Also jetzt so, wie sie sich vor Gericht benehmen, sehen sie da überhaupt nichts ein.
Ja, also Demut werden wir, glaube ich, nicht sehen. Das würde mich sehr erstaunen und verwundern. Ich frage mich auch, ob das überhaupt ein Thema sein wird. Ich glaube, sie haben, ich meine, die letzte Woche, ich weiß nicht, ob es einen Tag in der letzten Woche gab, an dem Apple nicht mindestens eine Pressemitteilung nach der anderen rausgeworfen hat, wie viel Geld der App Store generiert, wie viel Betrug verhindert wird und was der App Store noch für andere weltbewegende Sachen tut. Insofern weiß ich nicht, ob sie da jetzt noch was übrig hatten, sondern ich glaube, dass die Keynote, und ich glaube auch nicht, dass da groß irgendwas mit Demut und Kehrtwende oder sonst irgendwas passiert, sondern ich glaube, dass die Keynote einfach das übliche Feuerwerk sein wird, was halt diese Keynotes, vor allem die aufgezeichneten Keynotes eben sind. Und dieses Feuerwerk wird sich ganz offensichtlich nach allem, was wir jetzt gehört haben und was sich auch einfach dann anbietet inzwischen, sich auf diese Vereinheitlichung der Betriebssysteme, was das Design angeht, glaube ich, sehr stark konzentrieren. Weil das ist, wenn das so grundlegend ist und wirklich alle Betriebssysteme abdeckt, ist das schon eine Riesenkiste, muss man sagen. Und ich meine, wir haben jetzt diese eine, wie soll man sagen, Skizze der möglichen Sachen gesehen von dem Haylight-Designer, dessen Namen mir wie immer nicht einfällt.
Sebastian.
Sebastian de Witt oder so, ja. Genau. Und der hat ja sehr logisch aufgeschlüsselt, wo die Reise hingeht. Die ist ja schon relativ klar und greifbar. Und weil wir natürlich viele der Elemente in VisionOS sowieso schon gesehen haben, die wir jetzt wahrscheinlich in anderen Betriebssystemen nochmal sehen werden. Und es ist natürlich sehr faszinierend, was sie dann da abliefern. Und ich glaube, da ist auch okay, dafür mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde von der Keynote halt abzufeuern, weil das alle Betriebssysteme umfasst und da kannst du ja, ich meine, Apple hat bis jetzt, sie teilen ja die Keynote eigentlich immer sehr gerne nach den Betriebssystemen auf und das haben wir ja immer gesehen, dass sie dann natürlich auch so Funktionen zu einzelnen Betriebssystemen schachern, obwohl diese Funktionen ja überall vorhanden sind. Ja, also dann wird halt irgendwas für iPadOS vorgestellt, was natürlich auch in iOS vorhanden ist und umgekehrt. Und da denke ich mal eben, da haben wir schon so großen Block einfach mit Designfragen und vielleicht was halt an die geknüpft ist, was sich damit dazu vielleicht noch ändert, dass sie da schon, glaube ich, relativ galant durch einen sehr guten Einstiegsteil der Keynote segeln werden. Plus halt eine ganze Reihe an kleine Funktionen hier, kleine Funktionen da. Ich glaube, da lässt sich ja auch schon einiges draus bauen. So ganz klassisch. Ich meine, das genauso wie jetzt auch letztes Jahr halt auch auf die WWDC 2024, bevor dieser Apple Intelligence-Teil losging, kamen ja auch die Betriebssysteme mit mal größeren, mit kleineren und größeren Neuerungen, die da halt einzeln gezeigt wurden.
Ich frage so blöd, weil sie ja schon mal mit Snow Leopard sowas gesagt haben, wir wollen das alles stabilisieren. Das ist Leopard kam zuerst, dann Snow Leopard kam das stabile System hinterher, was dann am Anfang auch kaputt war und dann aber bis zur letzten Version von Snow Leopard sehr gut geworden ist.
Letzte Version von Snow Leopard, hervorragend.
Ist in England irgendwo gibt es einen so einen Wildkatzenpark und die hatten gerade ein Snow Leopard Baby.
Ja.
Und das arme Tier ist gestorben nach einem Monat. Ist das ein Zeichen? Ja, ist das, weil, heißt das, dass der Snow Leopard leider tot ist?
Nein, das ist einfach nur eine sehr traurige Geschichte für diesen armen Snow Leopard Baby. Und es ist kein Zeichen, wollte ich damit sagen.
Okay. Ja. Und die Snow Leopard Urban Legend muss man auch immer wieder betonen, dass da gab es neue Funktionen und die war gar nicht so unsignifikant. Aber das Marketing hat auch gut gezogen, einfach zu sagen, wir konzentrieren uns auf die Bugfixes. Und das hängt bis heute nach. Es war ein gutes Versprechen damals.
Ja.
Und, wie gesagt, also es ist halt so, es kommt viel darauf an, wie sie sich präsentieren, das stimmt schon. Und deswegen ist die Frage gar nicht, die war lustig gestellt, aber die ist ja ernsthaft gemeint, weil ich fürchte auch so ein bisschen, dass sie so Schema F abspielen werden, so wie letztes Jahr. So klassisch durch die Betriebssysteme gehen. Und da können wir lange dann nochmal drüber sprechen, ob eine Live-Präsentation da vielleicht dem Ganzen wieder gut tun würde. Aber ich glaube, wir alle wissen so im Hinterkopf schon, was wir da eigentlich sehen werden, so ein bisschen. Also es wird sehr hochpoliert. Es wird sehr spektakulär. Es werden ein paar lustige Witze drin sein. Ich glaube, das wird so eine Präsentation werden wieder. Und stellt sich ernsthaft die Frage, ob das noch so angemessen ist. Also ja, vielleicht. Vielleicht kann man sagen, vielleicht ist das das Format, auf das wir dann, das war ja sehr gut in der Covid-Zeit war das halt ein sehr gutes Format und das hat sich auch letztendlich für ein paar Jahre gehalten. Und vielleicht bleibt es uns auch so einfach erhalten, aber ich weiß nicht, ich würde mir halt schon ein bisschen mehr Mut wünschen, auch Präsentationen fehlschlagen zu lassen, etc. Sowas sieht man halt nicht. Ich meine, es fällt ja mittlerweile langsam auf, dass sowas eigentlich auch menschlicher wirkt und diese Veranstaltung halt so ein bisschen sympathischer macht, dadurch, dass sie halt, dass da was schief gehen kann und so weiter. Das hat man mal bei Google I.O. hat man das schon gemerkt, als Sachen gescheitert sind, haben Leute applaudiert. Und das haben wir halt nicht mehr, weil du applaudierst auch keiner Videoveranstaltung, also keinem Video irgendwie mehr.
Ja.
Es ist halt sehr fragwürdig, warum du dich dann auch da das Video schauen solltest, weil es ist halt wirklich echt nur das Video.
Also man muss diesem Format zumindest zugute halten, dass es halt wesentlich dichter ist, als jetzt eine Live-Präsentation wäre, wo der eine kommt rein, die andere kommt raus und dann machen wir eine Live-Demo und es ist halt viel schneller. Zum Beispiel auch diese Demo, die der Craig dort macht mit seinem iPhone Mirroring, da sind auch 10 20, 30 Sekunden einfach weggeschnitten, wo er einfach auch gar nicht zeigt, was er macht, weil es so schnell da durchgeht, weil es wahrscheinlich auch komplett fake ist und es hat da zu dem Zeitpunkt noch nicht funktioniert und alles, weil das müssen ja auch Wochen, Monate vorher aufgezeichnet haben.
Deswegen bin ich so ambivalent, weil das, also so eine kompakte Keynote mit anderthalb Stunden, zwei Stunden oder so weiter, die hat halt auch ihren Charme, muss man sagen, weil man dann eigentlich keine Zusammenfassung mehr braucht. Also wenn du das Ding sehen willst, oder das Thema komplett verstehen willst, schaust du zwei Stunden. Das musst du nicht zusammenfassen. Google I.O.s musst du zusammenfassen. Musst du die 15-Minuten-Zusammenfassung sehen, weil dann kriegst du das Wesentliche auch in 15 Minuten präsentiert. Das hat schon seinen Charme. Aber es lässt es halt sehr steril wirken. Also das ist halt so ein bisschen so abgekoppelt von den eigentlichen Menschen, die dort die Späße machen. Also das, ich glaube halt, für Apple passt es halt ganz gut, weil es halt keine Fehler gibt. Also das hat sich nicht geändert. Nichtsdestotrotz, wie sie es verkaufen, ist halt, macht halt schon einen erheblichen Unterschied, würde ich sagen.
Wenn jetzt, also wahrscheinlich ist der Hauptfokus dieses Glass-Redesign und sowas und Befürchtung ist von manchen Leuten so, sie haben ja keinen Johnny mehr. Die können das ja nicht mehr. Andererseits haben sie auch in den letzten Jahren, seit der Johnny weg ist, durchaus das eine oder andere visuell sehr interessante und hübsche Ding gebaut, sowas wie die Dynamic Island. Wie die sich animiert und diese ganzen Dinge tut, das ist sehr hübsch. Das ist auch so ein bisschen egal, ja, und es ist auch zum Beispiel diese neuen Animationen, diese Seifenblasen-Animationen für Priority Notifications, die sind zwar für sich sehr hübsch, aber niemand hat dran gedacht, dass die restliche Tabelle immer noch unten dran hängt und dass die dann wegspringt und dass all die ganzen Animationen explodieren. Also das kann schon gut aussehen. Also irgendwie Joswiak hat auch so eine Grafik getwittert, wo halt auch so ein Glaszeug vorhanden ist. Und wir kennen es aus Vision OS. Das funktioniert schon. Das funktioniert im Kontext von Vision OS, wo alles durchsichtig ist, ganz okay. Macs und Telefone sind halt nicht so besonders durchsichtig bis jetzt. Ja, müssen wir sehen, wie das dann tatsächlich wirkt und ob das. Also sie könnten ja in viele Richtungen gehen. Sie könnten in noch flacher gehen, sie könnten zurück zum Filz gehen, sie könnten jetzt zu Glas gehen. Sie können dort neue Animationen und irgendwie alles kann ein bisschen spiegeln und die Kanten und so weiter. Es gibt diesen ganz hübschen Blogpost vom Sebastian De Witt, vom Haylight und Freunden, der mal so ein bisschen durchgeht, wie diese Sachen aussehen könnten. Ja, also, weil der war auch mal Designer, der war zum Beispiel an den ganzen, genau an diesem Filztisch und an den gestickten Find My Friends Icon und sowas beteiligt.
Das ist ein super Icon übrigens.
Ja, das ist sehr gut.
Das gestickte Find My Friends Icon ist sehr gut.
Und in die Richtung kann das schon gehen. Und auch wenn das über die Systeme alles so geht, ist mir alles recht. Ist cool und so wahrscheinlich. Auch wie das jetzt im Detail aussieht, ist mir auch ein bisschen egal. Du siehst so auch an den Gerüchten, so welche Systeme halt mitgenommen werden. Viele Intel Macs fliegen raus. Nämlich die auch so mit ganz ohne Grafikkarte, die fliegen raus und die ein bisschen was wegreißen können, die bleiben. Also man kann sich so eins und eins zusammenzählen. Klar. Zum einen wollen sie Intel Macs loswerden, zum anderen müssen die dann halt auch diese neuen Effekte irgendwie rechnen können. Es ist, glaube ich, relativ eindeutig. Zum Beispiel der letzte Intel Mac Mini, der fliegt raus, der ist überhaupt nicht schwachbrüstig, aber hat auch überhaupt keine Grafikkarte drin. Also unter dem Gesichtspunkt sehe ich es irgendwie ein. Mhm. Und ja, aber wenn sie jetzt diesen großen Grafikdings machen und alles Glas, haben sie dazu eine Begründung oder machen sie, was meint er, was kommt da?
Also ich bin erstmal sehr gespannt, ob es wirklich alles Glas und Transparenz wird, weil die Beschreibung ist ja auch sehr knapp, die gegeben wird. Also mich würde natürlich viel mehr interessieren, was für Platzierung hast du dir neu überlegt von den, wandert wirklich die Bedienung so in den unteren Bildschirmbereich, dass du die bei den großen Telefonen ein bisschen leichter zu bedienen hast? Oder wie sehen diese Pop-up-Menüs aus denen die da irgendwie neu sein sollen? Das Optische ist interessant, weil die Branche geht ja so gerade in die recht taktile Ecke, so dass irgendwie alles so anfassbar und so mit Grip und naja, so lebensecht sein soll. Nicht wirklich, da gibt es auch Fachbegriffe für, also nicht wirklich so der Echtwelt entsprechend, aber halt irgendwie greifbarer und verständlicher. Und Apple scheint ja so ein bisschen in diese, also wenn das stimmt, was die Gerüchte sagen, in diese gläserne, sehr, sehr kühle, abgebrühte, so kalte, würde man was sagen, Richtung zu gehen. Und ich bin mal gespannt, ob wir in 2 Jahren zum Beispiel sagen, irgendwie so, das ist im Gegensatz zu der Branche, wie sie es sonst entwickelt. Und oder ob Apple wirklich den Design-Schwerpunkt setzen kann, den dann doch wieder alle kopieren. Also ob das Glas sich durchsetzt, wenn es in diese Richtung geht. Ja, wenn es in diese kühle Richtung geht, dass sich Glas dann durchsetzt in anderen Bereichen und kopiert wird. Oder ob wir irgendwie diese organische Ecke sehen und Apple mit der plötzlich dann im Kontrast steht. Also das würde mich, das werden wir nicht am Montag beantwortet hören, aber das würde mich, also als Ausblick würde mich das sehr interessieren, ob Apple diese Designschwerpunkte, wie sie das letzte Jahrzehnt gesetzt haben, ob sie die weiter setzen oder ob sie da in eine ganz eigene Richtung gehen, die dann vielleicht auch entgegen der Branche geht.
Wenn du dir jetzt diese Designs hier vom SDW anschaust, ist das so ein bisschen glasig und so ein bisschen immer so Highlights auf den Kanten von den Buttons und dass du halt quasi an der Höhe, wie hoch der Button wirkt, möglicherweise siehst, ob der jetzt aktiv ist oder gedrückt ist und solche Sachen. Das sind alles Konzepte, die gab es auch schon in Windows 3.11. Ja, das ist auch cool und alles, ja. Das ist halt auch so eine
3-11, okay.
So eine, sicher. So eine Physikalität von Buttons und damals auch schon lange bei Windows 95 und Zeug lange drüber geredet, aus welchem genauen Winkel das Licht kommt, was den Schatten wirft auf den Buttons und so. Da kann ich mich an spaßige Zeiten in Pixel-Editoren erinnern. Man muss halt, also zum einen muss man Kontrast irgendwie im Auge behalten, was jetzt hier an diesen Mockups gar nicht immer so hundertprozentig toll ist. Und zum anderen muss man natürlich, wenn man das so sieht, kommt mir als erstes in den Sinn, das ist natürlich die Idee, wie das später in der AR-Brille aussieht. Ja, weil dann hast du dort diese fliegenden Glasflächen, wo halt irgendwelche UI vor dir fliegt. Das ist genau das, worüber wir bei der Vision Pro auch schon seit Jahren gesprochen haben, dass du halt irgendwo, wir haben damals gesagt, Widgets, die auf den Tisch klebst. Es sind jetzt ganze Fenster geworden und so, aber das vom Prinzip sind wir nicht so falsch gelegen, dass du halt schwebende Kästen hast. Und das hat auch Apple in der Vision Pro aufgenommen, dass halt diese schwebenden Kästen so ein bisschen durchsichtig sind und das, was dahinter ist, durchscheinen lassen. Und das ist auch in der Vision Pro okay. Die ist sowieso insgesamt relativ dunkel und die Kameras, die sind nicht so besonders. Also poppt der Content trotzdem eigentlich ganz okay. Also du kannst es da schon auch gut lesen. Es ist halt auch sehr grau und fahl alles in der Vision Pro. Von Natur aus.
Ja, stimmt. Also, ja, es macht den Eindruck, gerade wenn du natürlich deine echte Umgebung wirklich durchschleifst, dann die ist tendenziell natürlich ein bisschen dunkel und eintönig. Das ist in der Tat wahr. Da ist aber das Kamerasystem völlig überfordert von allem.
Ach, das Kamerasystem. Ja. Ich dachte, die Realität ist grauer als
Ja, also das Kamerasystem spielt da schon eine entscheidende Rolle. Du kannst das ja, es gibt ja so ein paar Environments, die extra dafür gedacht sind, das so einzufärben. Dann kannst du dann so einen Sommer-Style dazu überlegen und dann hast du so ein bisschen so eine gelbliche Färbung deiner Umgebung. Das ist dann natürlich auch nicht so super glorreich. Ja, aber das Design, also von Vision OS ist eigentlich schon, da haben sie schon sehr nette Elemente drin, finde ich, insgesamt. Da haben sie viel richtig gemacht vom Fleck weg, muss man sagen. Ich meine, mit all den anderen Problemen, die Vision Pro hat, ist Vision OS, wenn du mal die Einschränkungen, die sagen wir iPad OS gemachten und hergebrachten Einschränkungen kurz ausklammerst, ist Vision OS schon ein sehr spannendes Betriebssystem. Jetzt rein vom Design, also von der Bedienoberfläche und der Art, wie du mit der Bedienoberfläche eben interagierst und Sachen machst und also mit den Elementen der Bedienoberfläche interagierst, ist schon ein interessantes Betriebssystem. Also ich freue mich sehr auf dieses Redesign, muss ich sagen.
Ohne Frage.
Ich hatte, als so die ersten Gerüchte kamen, großes Redesign, habe ich gedacht, okay, ist ein bisschen wilder Zeitpunkt jetzt für so eine Riesenkiste. Es hat mich erstaunt, dass sie das dieses Jahr jetzt so angehen wollen, offensichtlich. Aber vielleicht ist es doch auch der richtige Zeitpunkt, weil gerade wenn wir davon ausgehen, dass bei Apple Intelligence jetzt keine riesigen Monsterschritte dieses Jahr passieren, dann so ein Redesign vielleicht ganz nett, ja, weil es sieht halt anders aus, sieht neu aus, sieht vielleicht besser aus. Manches sieht vielleicht auch verrückt und wild und falsch aus und muss dann halt erst wieder zurückgeschraubt werden. Und wir haben ja natürlich noch einen ganzen Beta-Prozess, der jetzt dazwischen geschaltet ist, wo natürlich auch Apple nachjustieren wird schon mal. Und dann sehen wir halt immer im Herbst, wenn das System dann auf alle drauf geworfen wird, wo Leute sich drüber beschweren. Das ist ja dann nochmal immer sehr überraschend mitunter, was dann da für Anstoß sorgt.
Und wie halt der Default-Style auf Apps draufgeklebt wird. Also es gibt ja Apps, die komplett den Default-Style weiter benutzen. Und ich finde das auch völlig okay. Selbst mit den kleinen customizable Schalterchen, die du an Tabellenelemente und so ein Kram dranhängen kannst, wird eine App schon ihr eigenes Ding, ohne völlig weird auszusehen. Ja, also es gibt nicht so wahnsinnig viele Apps, die gar nicht am Design rumschrauben, aber die das im Default-Style kommen, finde ich auch völlig okay. Und die würden das dann wahrscheinlich durch einfach ein Rebuild mit dem neuen SDK diesen neuen Look bekommen. Da müssten sie halt vielleicht noch an ihren Icons schrauben, je nachdem wie dann die Icons, wenn die so einen Glasrand bekommen oder so, dann ist das kein großer Act, viele Icons umzuziehen, ja, wenn die jetzt eh schon in so einem eher flachen, flächigen Style sind, dann kannst du einfach dieses so wie einen Sticker halt auf ein Glas kleben könntest, kannst du halt dieses Icon dann auf irgendein Glas kleben. Wenn die Glasflächen irgendwie aufs Gyroskop reagieren würden und so ein bisschen glitzern und an den Rändern und sowas, ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Das gab es auch schon mal. Also sie haben schon mal irgendwie so Volume-Slider gehabt, die auf die Haltung des Telefons reagiert haben und ein bisschen anders geglitzert haben und sowas. Also solche Sachen, solche Ideen gab es auch schon mal. Und zum Beispiel die manche Wallet-Karten können auch glitzern. Ich glaube, die Apple Cash-Karte glitzert irgendwie extra.
Ja, es gibt mindestens eine, die, glaube ich, so ein bisschen funkelt.
Ja. Also solche Sachen kann man sich alles vorstellen. Für die Developer können sie es halt bequemer oder komplizierter machen, je nachdem, wie sie diesen neuen Style dann unterstützen müssen und wie groß der Act ist, beide Styles für iOS 18 und für iOS 26 parallel bereitzustellen. Ne? Also da ist Xcode auch weit gekommen, wie man halt in diesen Asset-Katalogen halt verschiedene Assets auseinanderhalten kann, und das geht aber. Das ist ein bisschen Arbeit, aber es geht eigentlich. Andererseits sind halt die wirklich netten iOS-Apps, wo sich Developer Mühe geben und wirklich für das System optimieren, das kannst du halt auch an einer kleinen Anzahl von Händen abzählen, weil die meisten sind halt irgendwelche Monsterfirmen mit einer Cross-Plattform-App und fertig.
Ja, und da ändert natürlich auch neues Design nichts dran an diesen Problematiken, ja. Ja.
Ja. Ansonsten, wie jetzt einzelne Icons aussehen und so weiter und so fort, das ist alles lustig, und ist jetzt nicht das Problem, was Apple hat. Ne? Apple hat andere Probleme als jetzt, wie diese Designelemente aussehen. Die haben Probleme, das iPad sinnvoll zu machen, ja, die Developer-Konditionen für alle so zu wurscheln, dass die da auch gerne was dafür bauen, und halt dass sie weiterhin große Gefahr im Hintergrund, dass sie irgendwann einen Mac ruinieren. Ja, so ist, wenn die Anwälte sagen, nee, der Mac verkauft nicht genug, wir müssen da irgendwie mehr Daumenschrauben ansetzen. Jederzeit könnten sie sich einfach selber kaputt machen. Und nach den letzten ein, zwei Jahren steigt die Wahrscheinlichkeit. Ja, ich habe immer diese im Hinterkopf, so Apple könnte das einfach aus der falschen Abteilung kommt so ein Memo, ja, nehmen hier Dual Boot für einen Mac braucht man nicht mehr. Sondern so stückchenweise wird es zurückgedreht.
Ja, also ausschließen lässt sich das natürlich alles nicht. Ich glaube, auf der anderen Seite hat zumindest, weil ich meine, diese Befürchtungen, gerade was den Mac angeht, die haben wir ja jetzt auch schon sehr lange, und dass der tendenziell, und auch der Mac wurde ja tendenziell zugedongelter in all den Jahren. Also trotzdem ist er natürlich immer noch eine sehr offene und flexible Plattform geblieben. Ich glaube, da kommen wir schon ein bisschen jetzt zum Wunschkonzert eigentlich, oder? Was wir uns eigentlich wünschen würden von diesen neuen Betriebssystemen. Und ich glaube, gerade bei macOS gibt es ja schon einen ganzen Berg, jetzt mal abgesehen von so Basissachen, dass halt es funktioniert und mal so grobe Bugs irgendwie rausgeworfen werden und nichts mehr irgendwie mit Punktversionen einfach über einen Haufen gestolpert wird. Aber ich glaube, so die großen Sachen, also was ich mir bei macOS sehr stark wünschen würde, ist, dass sie diese Zugriffsdialoge, Erlaubnisdialoge in den Griff bekommen. Die sind einfach zu viele. Es hat Überhand genommen, es ist nicht clever gelöst, und der Nervfaktor ist potenziell hoch. Zumindest, sagen wir mal, je mehr pro der Nutzer ist, desto häufiger rennt er in diese Zugriffsdialoge, und je weniger pro der Nutzer ist, desto seltener passiert es vielleicht, aber desto irritierender und unverständlicher sind diese Dialoge auch. Also allein dieser, darf die App auf das Netzwerk zugreifen? Wer versteht es denn? Wer versteht denn, was das bedeutet und was die Konsequenz davon ist? Niemand. Und inzwischen fragen Apps, bei mir in macOS fragen einfach irgendwelche Apps wahllos inzwischen, darf ich aufs Netzwerk zugreifen? So Firefox, so hier darf ich mal aufs Netzwerk zugreifen. Oder auf die Netzwerke in deiner Umgebung. Also es geht ja auch nicht um irgendwie Internetverbindungen, sondern es geht halt, also da ist halt so viel schief gelaufen, genau die Kameraeffekte. Mhm. Jetzt kommt ja inzwischen, seit am Anfang konntest du nicht abschalten, dann konntest du nicht anschalten, dann waren sie standardmäßig an, dann konntest du irgendwie einzeln abschalten, dann kommt der Hinweis, hey, willst du die nicht mal anschalten? Mit so einem kleinen Button. Manche Leute haben den irgendwie 10-mal bei jeder App, die sie aufmachen. Zoom hatte irgendwie, glaube ich, so einen Bug, wo der einfach 27 Mal hintereinander kam. So willst du nicht Effekte machen, Und das geht einfach nicht. Also das muss Apple dringend in den Griff bekommen, zumal wir ja sehen, dass es jetzt noch mehr wird mit macOS 26, weil halt die Zwischenablage jetzt auch noch abgedichtet wird, was auf der einen Seite sinnvoll ist, auf der anderen Seite halt ein Debakel wird, wenn sie da nicht die entsprechenden Schnittstellen auch bringen, damit du halt deinem verdammt nochmal Clipboard-Manager sagen kannst, der darf halt auf alles zugreifen, und er darf kopieren, er darf einfügen und ja, bitte, er darf das immer.
Ja, vielleicht noch Ausnahme, wenn er abgeupdatet wird, dann vielleicht noch einmal nachfragen, das kann man dann argumentieren und sowas.
Ja, da könnte man sich einen Kompromiss finden, ja.
Und ich glaube, insgesamt bei macOS ist bei Apple das Wissen irgendwie, das institutionelle Wissen verloren gegangen.
Es verschwindet, ja.
Zum einen, weil einfach Leute weggegangen sind und neue Leute nachgekommen sind. Bill Atkinson ist gerade gestorben jetzt zum Beispiel, der Ur-Mac-Gestein Quickdraw und Zeug gebaut hat. Und der auch lange nicht mehr bei Apple war, aber trotzdem einfach alte Mac-Hasen. Du siehst ja auch bei iPad-Tastatur-Shortcuts und solchen Sachen, dass da Leute iPad-Tastatur-Shortcuts gebaut haben, die nicht wissen, wie sie auf dem Mac zu funktionieren haben. Und das gebaut haben, okay, alles cool, aber dann auch niemand drüber geschaut hat und gesagt hat, nee, du hast aber hier wie Cursor-Tasten zwischen Wörtern hin und her springen, das gehört so nicht, hat irgendwie dann niemand erstmal gesagt. Da musst du dann. Und dann ist halt der zweite Schritt hinter solchen Problemen, dann ist der Bug-Reporting-Prozess so kaputt.
Ja, der ist auch kaputt, ja.
Dass halt da von außen auch kein sinnvoller Anreiz ist, Feedback reinzuliefern. Naja, aber was ich sagen wollte, ist, dass bei Apple auch das Wissen verloren gegangen ist, was den Mac ausmacht. Nämlich, dass der sowohl für einen kompletten Neulings-User, der nichts weiß, der einfach nur seinen Urlaubsmovie in iMovie zusammenstecken will und einfach nur Facebook auf seinem Safari klickt, dass es für den funktionieren muss. Aber auf der anderen Seite auch für den Super-Pro-User, der einen fünfstelligen Betrag für seinen Mac ausgegeben hat und der irgendwie super krasses Thunderbolt-Zeug dort reinsteckt, dass es für den auch funktionieren muss. Und da war der Mac sehr stark. Und dadurch, dass er seinen Unix drunter hatte, war der halt auch für Developer sehr angenehm. Weil da das Ganze, wenn du da dein Python und dein Homebrew und den ganzen Schmarrn installiert hast, war das halt so mächtig wie ein Linux-System, aber du musstest halt diese Linux-Window-Manager-Hölle nicht anschauen. Ja? Und da hat halt Microsoft zum Beispiel aufgeholt. Die haben diesen ganzen Linux-Unterbau jetzt unter Windows drunter gehängt und das läuft einfach, das funktioniert. Wenn du jetzt irgendwie deinen Server-Shit auf dem Windows entwickeln willst, das geht sehr gut. Das habe sogar ich mal gemacht. Das war nice. Ja, das war echt okay. Das hast du in Visual Studio Code reingehängt. Der hat dann virtuell mit diesem Linux unter diesem Windows geredet. Hast du gesagt, hier so git, blub, 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 blub. Und war super. Das geht halt jetzt auf dem Windows so schön wie auf dem Mac. Und das ist halt nicht gut. Das wäre besser, wenn es auf dem Mac noch besser ging.
Mhm. Ja, absolut. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob sie auf dem Mac tatsächlich so stark den Spagat noch halten müssen, dass die Einsteiger auch mitgenommen werden, weil ich meine, wer kauft sich denn als Einsteiger dann unbedingt jetzt noch einen Mac? Ich meine, solange das iPad halt einfach das iPad bleibt, dann lass dann da halt, dass die Leute das iPads kaufen. Also der Mac sollte als Extremfokus auf Profi-Plattform halt weiterentwickelt werden, so leistungsfähig wie möglich sein und halt die Leute nicht nerven mit irgendwelchen Zugriffsdialogen, die du sowieso klar entscheiden willst. Das sind Sachen, die ich machen möchte mit meinem Computer. Und das ist irgendwie natürlich ein abstruser Wunsch und dem wird Apple auch keine Folge leisten. Und es ist auch okay, dass sie natürlich versuchen, da diesen Spagat irgendwie beim Mac auch zu halten, dass natürlich Leute damit auch klarkommen, die vielleicht ganz neu mit Computer in Berührung kommen. Obwohl ich mich frage halt, wie viele Leute jetzt noch, also Leute im Sinne jetzt wirklich auch von Kinder und Jugendliche, die halt mit einem Desktop-Betriebssystem aufwachsen und in Berührung kommen oder damit überhaupt irgendwas zu tun haben wollen.
Es ist super spannend.
Das ist schon weniger geworden, würde ich sagen. Ich meine, wir sind ja zwangsläufig mit Desktop-Betriebssystemen. Wir hatten ja nichts anderes. Ja, also vielleicht mit so Mainframe. Aber es gab ja nichts anderes. Und jetzt ist natürlich die Palette der Gadgets ist groß. Jetzt kommen wir bald, bekommen wir noch irgendwelche KI-Fasel-Gadgets, mit denen du dich einfach hinsetzt und sagst, hey, ich bin heute traurig, was soll ich machen? ChatGPT, hilf mir weiter, meine Lebensentscheidungen zu treffen.
Ich habe neulich irgendwo gelesen, wieso es Mainframe heißt. Und es ist so offensichtlich. Weil so ein Computer, der besteht offensichtlich aus vielen Schränken. Ja? Der Festplattenschrank und der RAM-Schrank und der Hauptschrank. Das Mainframe. Ja?
Der Mainframe.
Das ist alles gut. Offensichtlich. Es hieß einfach in einem IBM-Dokumentation, hieß das halt so, war beschriftet mit, das ist der Mainframe. Das ist der Hauptkasten von dem ganzen Computer. Apple, der Mac, wenn der tatsächlich, und das ist ein guter Punkt, dass das iPad natürlich den unteren Rand von Einsteiger-Usern abfrühstückt eigentlich, das wäre aber ein Argument dafür, dass der Mac viel weniger nervt. Weil der Pro-User, ja, der sagt einmal, ja, Netzwerk an, Firewall aus, go.
Ja, klar. Ist ja super spannend, gerade weil ich habe meiner Tochter einen alten Mac vermacht, einen MacBook. Und sie muss jetzt irgendwie, weißt du, für die Schule muss das irgendwelche Bilder machen und dann Dokumente auf Google Docs hochladen und weiß der Geier. Und normal alle anderen hatten irgendwie, die haben iPads in der Schule und lernen das da dran. Und ich habe ja also immer den Mac hingestellt, haben was auf dem Mac gemacht. Und das ist super spannend, weil das halt, also für jemanden, der das halt noch nie gesehen hat, so, oder nie daran arbeitet regelmäßig, es ist ja eher nicht gesehen, sondern das Benutzen wirklich so. Es ist super spannend, wie unterschiedlich das sein kann und wie konfus das halt auch ist. Also heute war zum Beispiel Thema, Dateien, die man so auf diesen Desktop zieht, die können auch in einem Fenster sein, das Desktop heißt. Und solche Sachen zu erklären, ist super spannend. Der Mac, also ich meine, der Spagat ist ja sehr offensichtlich schon seit vielen Jahren. Also das fing ja auch ein bisschen mit den Fullscreen-Apps an. Lion war das, glaube ich, die dann irgendwie so Fullscreen-Apps gebracht haben. Das Notification Center ist zum Beispiel sowas, was auch überarbeitet werden dürfte, finde ich. Ich finde, das ist nicht pro genug, aber auch nicht einsteigerfreundlich genug. Da tauchen irgendwie Sachen auf. Es ist einfach nur schlecht. Also, der Mac hat viele, also selbst wenn du dir keine Gedanken machst, wie du, auf wen du das ausrichtest, der hat, glaube ich, genug eigene Baustellen, dass du da Teams jahrelang beschäftigen kannst, einfach, um Sachen richtig zu machen und nachrüstbar zu machen und auf dem aktuellen Stand zu halten und solche Späße. Ich find's auch über weiterhin überraschend. Wir haben im Kontext von Apple Intelligence drüber gesprochen, dass die visuelle Umsetzung, dass Apple da auch Schwierigkeiten hat. Und ich finde auch beim Mac, ich bin sehr, immer wieder stößt es mir optisch auf, wenn ich irgendwie Text markiere und irgendwie nicht schnell genug weiterarbeite, dass dann dieses Writing Tools dann irgendwie aufspringt und sagt, hey, willst du das nicht umschreiben hier gerade? So, auf keinen Fall, so weißt du, auf keinen Fall, bitte nie an. Und also das ist, ich weiß, ich könnte es deaktivieren und Späße, aber das ist halt, also von der UI auch einfach nicht angemessen, finde ich. Also nicht angemessen professionell oder nicht einsteigerfreundlich genug.
Ich wäre zufrieden, wenn sie mehr an Bugs arbeiten würden, die einfach gefühlt unter den Teppich gekehrt worden sind, vor Jahren schon, und die einfach nicht mehr angefasst werden. Und genau das hören wir ja auch. Und das sehen wir sogar öffentlich. Wenn du nämlich so geschafft hast, einen Bug zu feilen und den haben sie aufgenommen, ihre Liste von Bugs, die sie sich vielleicht anschauen, dann kriegst du ja irgendwann diese E-Mail, wo drin steht, irgendwie iOS 18.5 ist draußen, vielleicht haben wir deinen Bug gefixt oder auch nicht. Wenn er noch da ist, dann feile ihn nochmal. Weil den haben sie jetzt dann einfach gelöscht. Und solche Bugs, die sammeln sich halt auf. Zum Beispiel, Klassiker für mich ist, was bei jedem Mac früher oder später bricht, Spotlight findet keine Apps mehr. Das ist jetzt auf diesem Mac passiert, auf dem anderen Mac auch passiert, brandneuer Mac Mini findet keine Apps in Spotlight mehr. Warum? Keine Ahnung. Muss ich halt in Finder gehen und in Applications Folder und dann diese App starten. Solche Sachen nerven halt und das ist halt, irgendwie haben sie da nicht das richtige System, um solche Regressionen irgendwie zu finden und zu beheben. Und halt auch so Sachen, die für die Leute, die jetzt halt die teuren Macs gekauft haben und damit ihrem Thunderbolt und irgendwelchen Netzwerk-Drives und Zeug rumtun, dass es halt oder auch mit einer externen USB-Platte, sobald eine drehende Platte an einem Mac dranhängt und die Platte schläft, machst Spotlight auf, suchst irgendwas. Mhm. Selbst wenn das Ergebnis auf der internen Platte liegen würde, dreht er erstmal die externe Platte hoch und wenn die nach 10 Sekunden aufgewacht ist, dann kommen die Ergebnisse. Solche Sachen, das geht einfach nicht. Der müsste doch inzwischen wissen, okay, ich habe eine interne schnelle SSD, auf der kann ich jetzt nachschauen. Wahrscheinlich will er nur irgendwie Final Cut starten. Er möchte jetzt nicht gerade Final Cut-Projekte auf der externen Platte finden. Solche Sachen sind halt ein bisschen nervig, weil halt gerade die Rechner, die sind auch so wahnsinnig schnell. Also ich meine, wenn du jetzt einen alten Mac nimmst und mit einer drehenden Platte und auf dem herumklickst, du wirst ja wahnsinnig, weil der so langsam ist.
Definitiv. Verrückt. Nee, klar, du hast recht. Also Spotlight ist hinter die ganzen anderen Starter einfach zurückgefallen. Und ich meine, man kann argumentieren, die müssen nicht den Feature-Umfang haben wie ein Raycast etc. Aber sie müssen halt performant sein. Sie müssen halt die Sachen, die sie machen, halt super schnell ausführen. Und solche Sachen. Man würde halt sich denken, dass diese ganze Ticketsystem-Sache mit Geld zu erschlagen wäre. Anscheinend nicht. Oder anscheinend kriegt es kein Geld. Also
das ist auch, das ist eine Frage, auf die kriegen wir auch keine Antwort. So, was ist denn da eigentlich in diesem Management-System, was sie dort haben, was ist denn da falsch? Weil es ist irgendwie anders als früher, wo halt nicht Steve Jobs rumgeht und die Leute anschreit, die irgendwie Mist gebaut haben. Das fehlt halt vielleicht irgendwie. Ja, und da gibt es jetzt halt ein System von Manager-Schicht über Manager-Schicht über Manager-Schicht und irgendwelche Teams und wir sehen jetzt nur so am Rande irgendwelche Sachen, dass halt zum Beispiel das Siri-Team komplett separat in einem anderen Gebäude gesessen ist und niemand gefragt hat, was sie da eigentlich machen. Und so ähnlich ist es auch bei den anderen Systemen. Du siehst jetzt schon irgendwie jedes Jahr macht, weiß nicht, das Wallet-Team macht irgendwas. Ja, da scheint es ein Team zu geben, was den ganzen Tag über Wallet nachdenkt. Und die machen einen Deal mit Target und die machen einen Deal mit Walmart und was auch immer. Und das wird dann da irgendwie eingebaut. Und es gibt irgendwie einen Deal mit neuen Tickets für irgendeine Fußballstadion in den USA und solche Sachen. Sowas passiert schon. Aber das ist halt auch dann nur für die USA oder nur für die Ticketbude, die halt mit deren speziellen NFC-Lasern zusammenarbeitet. Aber davon hast du hier, wenn du im Rewe deine Bonuskarte zeigen willst, gar nichts. Weil das geht nicht.
Ja, klar. Aber das sind halt, ich glaube, das ist das Wachstum der gesamten Firma halt so ein bisschen, was dann natürlich auch so ein bisschen überhängt, nicht wahr? Weil du siehst schon, dass einfach durch so viel verkaufte Geräte den Support zu leisten und die Feature-Umfang weltweit abzubilden, ist halt eine enorme Herausforderung. Und die kann man immer verbessern. Das ist auch, glaube ich, nicht schlimm, wenn man das einfach jedes Jahr auf die Wunschliste schreibt. Also es ist, glaube ich, gar nicht, solange es irgendwie weitergeht, ist das gar nicht so schlimm. Man kann es trotzdem jedes Jahr sich wünschen.
Ja. Ansonsten Wunschzettel für iOS und Kram. Also ich wäre glücklich, wenn alles ein bisschen offener werden würde, dass du halt auch für iOS und iPad, auch da gibt es die Pro-User, die vielleicht hier zuhören und die vielleicht hier auch sitzen und immer so ein bisschen traurig sind, dass halt nicht mehr geht. Dass halt alles, zumal was mit HomeKit zusammenhängt, halt unfassbar langsam nur vorwärts geht. Ja, also das auch angesagte Sachen, hier Meta-Support und so, du kannst ja Jahre warten, bis das Ding jetzt irgendwie Staubsauger gelernt hat. Das ist, ich verstehe auch schon, das ist kompliziert und viele Firmen und hin und her, ja. Aber trotzdem muss es halt irgendwie gehen. Und wenn sie dann ein neues Feature irgendwie oder neuen Kram einbauen, dann muss halt dieser neue Kram auch korrekt in Siri funktionieren. Ja, Lampen ein- und ausschalten. Wenn die Lampen in der Home-App funktionieren, dann müssen sie auch mit Siri funktionieren. Außer Siri merkt halt bald von alleine, in welchem Zimmer du bist und dann macht sie die richtigen Lampen an. So kleiner Nerv, das wird schon viel bringen, glaube ich, wenn sie da ein bisschen ihren Shit unter Kontrolle bekommen würden.
Ja. Also klar, das ist, ich meine, iOS ist bis zu einem gewissen Punkt ist iOS sehr fertig. Also ich meine, natürlich gibt es überall noch immer was halt zu ergänzen, zu verbessern und weiterzuentwickeln ist. Und allein bei dem Berg an ja auch sehr vielen sehr guten Standard-Apps, die Apple halt mitliefert aus seinem eigenen Fundus, da ist natürlich immer, das sehen wir ja auch, dass immer so von Jahr zu Jahr geht immer der Fokus halt zu einer von den anderen wichtigen Apps. Und jetzt sehen wir halt dieses Jahr, ob halt mal die Kamera-App angefasst wird. Und jetzt, letztes Jahr haben sie Fotos, haben wir schon drüber gesprochen, gemacht. Und so geht es irgendwie schrittweise. Kalender steht ja so im Raum, jetzt nicht für dieses Jahr, sondern vielleicht eher für nächstes Jahr, dass da auch mal was Größeres kommen soll. Und da werden natürlich auch viele Sachen angefasst und überarbeitet und konsequent weiterentwickelt, was halt nett ist. Und ja, Nachrichten-App müssten sie natürlich auch, ich meine, da sind ja auch so grundsätzliche Sachen so, dass jetzt halt irgendwie RCS mal Ende zu Ende entschlüsselt eines Tages ist. Also solche Basissachen, die jetzt da ja so schrittweise dran gebaut werden und wo Apple natürlich auch abhängig ist von anderen Firmen, von Standards und das ist natürlich eine komplexere Kiste. Also
RCS ist jetzt schon Ende zu Ende entschlüsselt. Sie müssten es dann verschlüsseln.
Es wäre gut, wenn sie es verschlüsseln würden. Das ist wohl wahr. Jetzt ist es auf jeden Fall Ende zu Ende entschlüsselt. Nach allen Seiten.
Wenn das stimmen sollte und es kommt Preview zu iOS und iPadOS, da wäre auch viel gewonnen, weil das einfach absolut. So für PDFs einfach so viele Probleme löst. Sie haben jetzt so ein bisschen dieses, ich könnte jetzt, sie haben ja fast alles. Für Preview haben sie ja in iOS schon drin. Auch dieses Ausfüllhilfe haben sie ja letztes Jahr reingebracht. Und das wäre zum Beispiel, aber wenn sie Preview bringen, dann muss halt auch die Files-App Schritt halten. Weil wenn du PDFs anfängst, das sind halt Dateien. Man kann nichts machen, es sind halt Dateien. Dann muss man mit diesen Dateien auch in Files gut umgehen können. Und das, wenn da irgendwie irgendwann mal was vorwärts gehen würde, das wäre schon auch eine große Hilfe, weil das ist tatsächlich was glaube ich, viele Leute so ein bisschen blockiert. Also weißt du, so alles diese ganzen Presseagentur, Medienleute, die halt Immobilienmakler, die den ganzen Tag nur PDFs rausschicken und Verträge unterschreiben und diesen ganzen normalen Büromüll machen. Natürlich, das wäre super hilfreich, wenn da von Haus aus eine gute PDF-App auf dem Ding drauf wäre.
Das Lustige ist ja, ich finde das Datum gerade nicht, aber das Preview-Icon, das gab es doch irgendwie zu iOS 9, 8 Zeiten, tauchte es mal auf. Also auf iOS. Und das kam dann nie. Ist lustig, dass das jetzt irgendwie wie aus der Versenkung irgendwie nochmal
hervorgeholt wird. Das ist auch so ein bisschen wie iOS 9 hat angerufen mit seinem Preview-Icon zurück.
Ja,
die Text-Edit ist doch auch mal irgendwann aufgetaucht und dann kam es nie auf iPhone und iPad, obwohl, ja, ich meine, das hat, glaube ich, die Notizen-App tatsächlich erübrigt, dass man da jetzt irgendwie noch so ein Barebones-Text-Editor, ja, ich meine, gäbe es vielleicht schon auch Anwendungsfälle, so ist es nicht, aber das... Also Vorschau, ist schon super. Es wäre auch auf dem iPad.
Es wäre ja auch eigentlich nur ein Upgrade, weil es gibt ja eine Art PDF-Ansicht, die aber so ein bisschen abgespeckt ist und die könnte man auch Preview nennen.
Und es gibt halt keinen so richtigen Ort. Also wenn du ein PDF jetzt öffnest, dann will es halt in Apples Bücher-App klatschen und da willst du es ja halt eigentlich nicht haben und dann klatscht es halt in Notizen und in Notizen ist okayisch, aber du willst deine PDFs eigentlich nicht in der Notiz haben. Nee, das ist so wie diese Word-Dokumente, in denen PDFs eingebettet sind. Das ist einfach grundverkehrt. Und
also dieser Öffnen-In-Dialog, der ist problematisch.
Ja.
Also weil der teilweise halt Sachen in Apps öffnen will, die da nicht zugehören.
Ja, apropos Verbesserungswünsche, dieser Öffnen-In-Dialog. Mhm. Ich meine nicht, dass der in Android viel besser wäre, aber ich habe das Gefühl, dass da in Android ist da noch ein Tick mehr Flexibilität eingebaut. Und also das müssten beide Betriebssysteme mal angehen und sich überlegen, wie man das sinnvoll gestalten könnte und das natürlich mit Standard-Apps auch zu verzahnen, die ja jetzt auch in iOS natürlich halb freiwillig und halb unfreiwillig von Apple ausgebaut wurden, also erweitert wurden die Möglichkeiten, was du halt an Standard-Apps wählen kannst. Also mal sehen, ob damit mit der nächsten Version auch noch irgendwie mehr kommt, hinterherkommt. Steht ja auch schon im Raum, dass vielleicht eine dieser Standard-Apps, die du dann ändern kannst, vielleicht auch Siri sein könnte eines Tages. Das wäre ja auch nicht so verkehrt, da eine andere Standard-App zu wählen.
Ich habe nochmal ein bisschen rumprobiert mit, wie sieht denn HDR-Video am Schluss aus, wenn man das HDR-Video dann in einen Screen schickt oder einen Service schickt, der nichts mit HDR-Video anfangen kann oder dieses HDR-Video wieder rausstrippt. Zum einen habe ich festgestellt, viele Leute müssen mal zum Augenarzt, weil das sieht alles völlig falsch und anders aus. Und der Weg, den der Alex mir dann verraten hat, wie ich das auf dem iPhone tatsächlich selber so eine Version erzeugen kann, die das HDR runterstrippt, ist halt iMovie. Und ich habe erstmal mich dumm gesucht in iMovie, wo die Einstellung dafür ist, weil es ist nicht im Projekt, es ist nicht beim Import, ja, es ist nicht beim Export, sondern es ist im Share Sheet eine private API, wo dann Emotionen fällt von dem Share Sheet, kannst du auswählen, mach mal HDR weg.
Okay. Ja, da gibt es so einiges. Also nicht um ganz groß auszuholen, aber zum Beispiel auf Safari, auf dem Mac gibt es eine Option für Webseiten, bestimmten Webseiten zu erlauben, dass man von denen Dateien runterladen darf. So, Download automatisch erlauben, ohne Pop-up-Nachfrage. Und die gibt es zum Beispiel nicht auf iOS. Und die macht mich wahnsinnig. Ja. Weil da kommt dann immer das Pop-up. Da kannst du nicht standardmäßig einstellen, so wie du zum Beispiel sagen kannst, diese Webseite darf Location oder Mikrofon, was auch immer. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten. Und HDR-Video ist auch so ein, also HDR ist eine lustige Option, weil das halt so zwischen den Welten, das springt zwischen so einer Realität und so einer Idealvorstellung, weil wenn du Video aufnimmst in HDR, sieht das schon sehr hübsch aus, wenn du es zum Beispiel an einen anderen iPhone-User schickst. Aber wenn du es dann auf diesen Dienst, der kein HDR kann oder irgendwie weiterverarbeiten möchtest, dann willst du HDR vielleicht raushaben. Und da ist so, welchen Weg gehst du? Ich habe HDR tatsächlich ausgemacht. Oder ich habe mal, aufgrund, weil du mich gefragt hast, mal nachgeguckt, ob das bei mir überhaupt an ist. Ich habe das mal deaktiviert. Also,
und
das ist auch nicht ideal, aber
ja. Blödes Beispiel, aber hier dieser Tag am See ist halt strahlender, schönster Sonnenschein und das sieht halt aus, als wäre Winter.
Ja.
Sobald du da das HDR rausdrehst, ist es Winter. Wenn du die gleiche Szene ohne HDR aufnimmst, sieht es okay aus.
Ja, also du musst ist halt auch das so, Abspielgerät haben.
Wie die Kamera das halt aufnimmt, führt dazu, dass es beim Wiedergeben ohne HDR dann aussieht wie Winter. Es war aber tatsächlich schönster Sonnenschein. Und das solche Apps, die das auch mischen, also irgendwie Instagram kann ja auch Fotos und Videos mischen mit HDR, ohne HDR, das sieht auch falsch aus. Das ist irgendwie schwierig, wenn plötzlich, weil das HDR, so wie das Apple rausgibt aus der Kamera, das ist immer super hell, egal was du aufgenommen hast, das ist super hell. Mhm. Aber es war ja vielleicht gar nicht so super hell. Also jetzt dieses Bild mit den Gänsen zum Beispiel schon. Aber wenn du im Innenraum HDR aufnimmst, ist es trotzdem super hell. Aber es war gar nicht super hell. Und das stimmt dann halt nicht. Und da würde halt auch helfen, wenn du in der Kamera so für das, wie viel HDR hätten es denn gerne? Wäre zum Beispiel ein Slider ganz lustig, dass du sagen kannst, so natürlich oder Clownfasching.
Der genauso beschriftet.
Ja, genau.
Weil du gerade Instagram angesprochen hast, haben wir eigentlich lustige Gerüchte, warum jetzt gerade die ganzen Meta-Apps auf das iPad kommen? Gibt es da irgendwie tolle Gerüchte, die irgendwie, gibt es da irgendwas, was wir nicht wissen? Irgendwas, warum passiert das jetzt?
Da muss irgendwas geben, weil da ergibt alles hin und vorne.
Was für Deals wurden da geschlossen?
Das ist sehr merkwürdig.
Naja, was AI angeht und die Integration, ist natürlich dieser Google Gemini Deal, der irgendwie, haben sie ja in der WWDC vor einem Jahr schon geteasert, dass sie da weitere Dienste einbauen könnten, und es ist, glaube ich, auch aus den Betas rausgefallen, dass da ein Gemini-Schalter vielleicht reinfallen könnte. Es ist ja auch jetzt in iOS 18, ist ja schon in den Settings quasi vorgesehen, dass da weitere Zeilen von Integrationen neben ChatGPT in Siri und in Writing Tools reinkommen könnten. Wenn da jetzt Gemini reinfällt, ist das nur so wie die ChatGPT-Integration, oder geht da noch mehr? Ja, oder kann auch die ChatGPT-Integration in Siri und in Dings mehr Features, mehr Dinge von dem darunterliegenden LLM irgendwie klar machen? Kannst du direkt zum Beispiel ChatGPT auf eine Taste vom Tele-Action-Button drauflegen? Geht das denn? Ja, weil dann hättest du viel von dem Siri-Schmerz erstmal weg. Du müsstest halt eigentlich, brauchst eine zweite Taste Siri für Timer und irgendwie Lampen ein- und ausschalten, und die andere Taste, wenn du eine coole Antwort haben willst.
Ja. Das Gerücht ist ja so ein bisschen, sie warten, was der Ausgang von diesem Search-Verfahren gegen Google irgendwie ist, um irgendwelche Deals zu verkünden. Das ist so der letzte Stand zumindest. Und es ist ein bisschen schade, dass es so da reinblutet, dass irgendwie diese gerichtliche Entscheidung da reinblutet. Ich kann die schon verstehen. Ich meine, ich glaube, Apple und Google sind beide interessiert, da weiterhin Deal stattfinden zu lassen, der beiden irgendwo Geld und Reichweite gibt. Aber es ist natürlich schade, dass so irgendwie so dieser Gerichtsprozess diese technischen Implementationen da aufhält, verhindert, was auch immer. Weil man würde sich ja wünschen, dass das vielleicht unabhängig passiert. Aber ja, also wenn es nur die Kopie ist von ChatGPT, dann ist das ist ein bisschen wenig. Also das bringt auch nicht wirklich viel. Ich wäre halt wirklich daran interessiert, wenn es eine größere Geschichte wäre. So nach dem Motto, also ohne spezifisch zu werden, aber irgendwie so nach dem Motto, hey, unsere LLM-Siri ist noch nicht fertig, hier hast du Gemini für ein Jahr. So, weißt du? Also irgend so eine Art von Deal, wo du wirklich so die volle LLM-Power auf deinem... Ich meine, ich weiß, was ja, impliziert.
Wenn es impliziert, vor allem dann, ich meine, Siri können wir jetzt auch beerdigen. Weil also das ist tatsächlich hochgradig problematisch, aber ich stimme dir natürlich komplett zu, dass das eigentlich... Es ist eigentlich witzlos. Also wenn die Gemini-Integration einfach eins zu eins das ist, was wir jetzt von ChatGPT kennen, die aktuelle Integration, die da ist, das ist dann geschenkt. Ob du da jetzt darüber Gemini oder ChatGPT ansprichst, ist egal.
Weil in dem Kontext fragst du ja auch nichts irgendwo, wo sie sich unterscheiden, diese Modelle.
Nee, es ist einfach, und die ist auch einfach lausig, die Integration. Also ich meine, das ist, ja, du kriegst eine Textantwort zurück, die verschwindet, wenn du durch Zufall irgendwo an die falsche Stelle tippst. Das taugt einfach hinten und vorne nichts. Das ist wirklich, wirklich einfach schlecht. Und das... Ich meine, das konnten sie jetzt ein Jahr lang fahren, das können sie wahrscheinlich auch noch ein zweites Jahr lang fahren, aber irgendwann wird es dann doch eng. Ich meine, natürlich, du kannst dir ja auch einfach Gemini natürlich installieren, du kannst dir ChatGPT installieren und alles, das geht alles. Aber wir kommen jetzt schon an den Punkt, dass, glaube ich, das Bedürfnis mit Daten handfester zu arbeiten, die halt auf dem Gerät sind, das wird wachsen. Und da wird Apple eine Antwort drauf finden müssen. Und ich meine, Google kann das auch nur eingeschränkt bieten, weil Google macht ja immer den Umweg. Ja gut, natürlich können wir deinen Kontext heranziehen, weil dein Kontext ist halt in Google. Aber es ist halt eben natürlich nur der Kontext, der in Google ist. Und der ist natürlich jetzt auch, ich meine, in den USA ist, glaube ich, deutlich Google-lastiger insgesamt. Da sind Leute mehr in diesem Google-Ökosystem verzahnt als vielleicht bei uns. Habe ich den Eindruck, das ist jetzt auch einfach ins Blaue geraten. Vielleicht sind hier auch mehr Leute in Google-Ökosystem verzahnt, als ich das mir vorstelle. Aber die Einschränkung ist halt da. Und da, es muss schon, irgendwo muss ja die Lösung her, dass wir tatsächlich das Lokale auf dem Gerät mit Cloud und mit KI-Modellen, mit leistungsfähigen KI-Modellen verbinden in sinnvoller Form. Und dann muss am Schluss müsste es eigentlich Apple sein, die sagen, ja gut, wir basteln uns irgendwas für Private Cloud Compute, wo halt Gemini bei uns in der Cloud läuft. Und irgendeine Art von ähnlichen Versprechen und Datenschutzvorkehrungen und Ideen hat von dem Grundkonzept her. Aber das will halt Apple natürlich auch dann am Schluss selbst machen wahrscheinlich.
Interessante Fußnote ist natürlich, dass OpenAI in den USA gerade einen Brief bekommen hat, dass sie sämtliche Logs von ChatGPT speichern müssen, inklusive denen, die sie von Siri bekommen.
Was interessant ist, weil da sind da auch ja schon wieder viele Implikationen drin, die Fragen aufwerfen.
Ja, dieses Privacy-Versprechen wird halt durch die Trennung, wenn sie es auf Lokal und Cloud auftrennen, super schwierig. Ja, und von Private Cloud Compute haben wir jetzt noch nicht allzu viel gesehen, weil wenn die Dinger nur auf Mac Studios laufen, die Dinger sind halt auch nicht so leistungsfähig wie ein ganzes Rechenzentrum voll Nvidia-GPUs. Ja. Da laufen auch nicht die ganz großen Sachen drauf. Braucht man vielleicht auch nicht, das müssen sie dann rausfinden, aber es wäre jetzt dann auch mal Zeit, irgendwie anzufangen damit. Weil die restliche Industrie halt nicht schläft. Insgesamt wäre halt ganz interessant, was sie für Developer ansagen, was die mit lokalen AI-Modellen, die halt mit dem Gerät mitgeliefert werden, anfangen können. Da gibt es halt so ein paar Kategorien von Sachen, die wahrscheinlich interessant wären. Zum einen halt Transkription, was Apple zum Beispiel für Podcasts sehr hübsch kann, was auch so an anderen Stellen im System für Voice-Memos und so weiter schon irgendwie so halb funktioniert. Das wäre interessant. Dann Translation wäre interessant, wenn es da lokale Möglichkeit gäbe, irgendwie Messages zu übersetzen oder irgendwelchen Kram zu machen. Solche Sachen wären sicherlich nicht blöde. Es hängt aber auch dann daran, ob Developer halt Bock haben, das für die iOS-App einzubauen, weil sie halt auf Android nicht keine Entsprechung haben. Ja, und dann müsste es, wäre halt dann wieder das Ding für die kleinen Indie-iOS-Developer, dass die halt so ein Ding dann benutzen, um ihre Transkription zu machen, um eine Translation zu machen. Und das könnte ganz nett sein, aber wegen der Probleme mit Developern halt und der Developer Relations ist halt fraglich, wie viel Bock die haben, weil vielleicht ist es auch voll schlecht. Also es kann ja auch sein, dass das halt dann wieder transkribiert schon, aber halt nur US-Englisch und wenn du Akzent hast, da ist 27 dann.
Ja, gerade transkribieren, also wird sicher ein Element sein. Aber es ist natürlich schon, also die Möglichkeiten oder die Idee, der Zugriff, den Apps-Zugriff natürlich auf das Basismodell zu geben, was da ist, was ja auch klein ist, was halt lokal auf dem Gerät liegt, das ist natürlich trotzdem sinnvoll in irgendeiner Form, weil ich glaube, den Ist-Zustand, dass Leute halt ihre eigenen Modelle in Apps einbetten und du dann jedes Mal neu runterladen musst und du mehrere Gigabyte große Apps wegen halt Modellintegration, die ihre eigenen Modelle mitbringen, runterladen muss, das führt uns ja nicht viel weiter. Also da müssen wir, glaube ich, ja schon an einen sinnvolleren Punkt kommen. Und das ist zumindest ein erster Schritt. Und ich glaube, Apples Basismodell müsste zumindest für so ein paar Sachen schon okayisch in der Lage sein. Und dafür, dass du die in Anführungszeichen dann als Entwickler geschenkt bekommst, weil sie halt da sind oder das anzapfen kannst, was auf dem Gerät vorhanden ist, das könnte schon recht nett sein. Für viele Kleinigkeiten halt. Ich glaube, Wunder darf man sich da auch nicht erwarten. Ich meine, wir wissen ja, wie Apples Modelle arbeiten und wir wissen auch, was Apples Modelle für eine Qualität ausspucken. Und die ist ja relativ durchmischt. Manches ist halt so okayisch und von Image Playground wollen wir hier gar nicht anfangen, weil das will einfach niemand.
Hast du irgendeine App gesehen, die das eingebaut hat?
Image Playground.
Ich habe es nicht gesehen, ob die SDK wirklich das hergibt, aber sie haben gesagt, dass sie Image Playground als Plugin für Apps hergeben.
Ich meine, es wäre mir, ich krieg's gerade nicht mehr, ich kann es nicht mehr greifen, aber ich meine, ich hätte es mal irgendwo gesehen als eine Option.
Aber jetzt nicht so allgegenwärtig, ne?
Also nee.
Aber halt irgendwo Avatar oder so zu erzeugen, war, glaube ich, mal die Idee irgendwie für eine App.
Ja, also genau.
Aber
es kommt halt derselbe Schrecken natürlich dann da raus.
Also, das ist klar.
Es ist so ein Desaster im Image Playground. Ich bin immer wieder erstaunt. Und es hat sich ja auch weiterentwickelt. Also du siehst ja, dass sie an Image Playground an dem Modell gearbeitet haben und das auch schon aktualisiert haben. Ich weiß nicht genau. Ist ein bisschen komisch, das ist ja auch so eine Debatte, wie sehr Apple in der Lage ist, da seine Modelle auf den Geräten im Betrieb in Aktion irgendwie zu aktualisieren, auch außerhalb von Updates und so weiter. Das ist irgendwie so nicht so ganz klar, was sie da genau schrauben und bauen können, oder mir zumindest nicht ganz klar. Aber bei Image Playground hat man wirklich gesehen, da gab es eine Entwicklung, aber das Endprodukt ist immer noch entsetzlich. Also insofern.
Aber wir haben auch gesehen, dass die Demos, die sie dort auf der WWDC gezeigt haben und das, wie das dann geschippt ist, war relativ nah beieinander.
Ja. Ne?
Also hier so die Mutti im Superman-Outfit und so.
Desaster das war, schon. Die Demo war schon ein Desaster.
War ein Desaster, aber genau dieses Desaster ist auch geschippt.
Richtig, ja? Da war nichts gelogen, nichts beschönigt.
Ich wollte nur sagen, das hatten sie schon im Juni.
Ja.
Und das ist dann im Herbst so gekommen und das ist dann im April irgendwie nach Deutschland auch gekommen. Ja, aber so ähnliche Hausnummer. Und wenn das konnten sie tatsächlich so shippen. Und wenn du angeschaut hast, was sie zum Beispiel bei den Personas auf der Vision Pro gedemot haben und was dann da rausgekommen ist, das war auch so ungefähr ähnlich. Und dann ist es Monate später noch einen großen Tick besser geworden,
zum Beispiel.
Ne? Also,
sehr großen sogar, ja.
Aber du siehst schon, sie haben, also es gibt schon einen Unterschied, weil die erste Beta, die ist jetzt auch schon seit 2 Wochen gebaut. Und dann jetzt haben sie die Videos damit gedreht und dann kommt in 2 Wochen kommt die zweite Beta und die ist dann einen ganzen Monat schon weiter oder so. Aber sie haben halt nicht, ganz offensichtlich nicht unendlich viele Developer und nicht unendlich viel Zeit. Und deswegen ist jetzt der Stand, den wir halt morgen jetzt sehen, relativ wichtig, weil das haben sie jetzt tatsächlich. Und ich hoffe, sie lügen nicht wieder wie letztes Mal und erfinden irgendwelche Wunschdenkenfunktionen und irgendwelche Siri-Funktionen, die es einfach nicht gibt. das war auch die Diskussion so, haben sie jetzt daraus gelernt und sind sie jetzt vorsichtiger, Zeug anzusagen? Also eigentlich sind sie eigentlich immer sehr vorsichtig, Zeug anzusagen.
Sie waren immer sehr vorsichtig, das ist richtig.
Und aber waren jetzt aber vielleicht zu sehr unter Druck, weil die ganze Industrie AI schreit und sie haben nichts und dann haben sie halt Sachen erfunden.
Ich meine, sie waren vorsichtig, aber sie haben in den letzten Jahren, das zieht sich schon über mehrere Jahre, dass sie, glaube ich, intern immer gedacht haben, na gut, das wird ein Feature sein, was irgendwann in diesem Zyklus iOS 17 erscheint. Aber sie haben das nicht gut nach außen kommuniziert und alle haben gedacht, das kommt mit 17.0, dieses Feature. Das war am Anfang so. Und ich glaube, das haben sie ja dann mal, da haben sie sich jetzt angewöhnt, das irgendwie besser zu kommunizieren. Oder zukünftig zumindest so auszurichten, so nach dem Motto, wir sagen das an, was in diesem Jahr kommt. Und das war unklar zum Beispiel bevor.
Beziehungsweise, vielleicht ist es auch so ein kulturelles Problem unter den Manager. Der Chat sagt gerade, die haben Features halluziniert. Das ist sehr lustig. Aber vielleicht ist es so ein Problem, dass die Manager irgendein Incentive haben, halt nach oben zu übertreiben. Ja, das kriegen wir geschippt. Hier, Muttis Flug, null Problemo, kriegen wir hin. Und vielleicht auch ein Incentive an die Entwickler, ihren Manager anzulügen. Ja, kein Problem, das schaffen wir. Wir sind Apple, wir schaffen alles. Und dann schaffen sie es halt nicht. Und dann muss so diese Übertreibung, muss halt dann die Manager-Ebene nach oben durchgereicht werden. Und am Schluss steht halt einer da und sagt, dieser Werbespot, können wir den mal von YouTube löschen?
Ich glaube halt, es hängt echt damit zusammen, dass das eine neue Art von Feature ist. Also wo du halt nicht irgendwie Manpower draufwerfen kannst, die da irgendwie fertig programmiert wird, irgendwelche Nachtsessions, sondern da kannst du halt Ressourcen reinstecken, aber es ist halt nicht ausgeschlossen, dass da trotzdem irgendwo irgendwelche Sachen erfunden werden. Und ich glaube, das ist eine neue Art von Funktion. Da sind wir jetzt in den ersten Jahren und da haben sich Leute einfach verkalkuliert, definitiv. Die haben gesagt, naja, das machen wir so wie immer. Am Ende der Zeit, da werden wir alle irgendwie Nachtschichten fahren, Wochenende ist dahin und dann kriegen wir das fertig programmiert. Aber ich glaube, da durch diese Unberechenbarkeit ist es ihnen da reingegrätscht, dass sie halt nicht in Anführungszeichen fertig geworden sind, weil sowas vielleicht nie fertig wird.
Na gut. Habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ihr gerne sehen würdet oder wo ihr sagt, das wird alles verändern? Gab ja Diskussionen, kommt Hardware oder was mit dem Homepad und so, aber Homepad hängt zu sehr an dem ganzen Siri-Quatsch, das wird so nix. Ja, also wahrscheinlich Homepad rausgeschoben auf irgendwann. Und ansonsten haben wir jetzt keine. Also ich habe alte Sendungen nochmal angehört. Es gab die ganze Zeit schon irgendwann mal Gerüchte über neue Home-Anstrengungen in Richtung Soundbar und TV. Das sind uralte Geschichten, die mal gerüchtet wurden und nie gekommen sind. Also solche Sachen stehen auch alle irgendwie noch aus. Vielleicht lassen sie es auch einfach komplett. Mit TV ist halt, also Apple TV ist halt die alte Frage, ob da irgendwann mal was noch verändert wird am ganzen System, ob sie irgendwie die Apps, die da jetzt noch fehlen, sprich Netflix, in die Apple TV-App reinbekommen, ob sie da irgendwie ein besseres Branding hinbekommen, solche Sachen. Und was jetzt noch relativ konkret als Gerücht daherkam, war halt eine eigenständige Games-App, die halt irgendwie Games oder Arcade oder irgendwas heißt, die halt einfach nichts ändert.
Alles ändert.
Nein.
Nee, ja, nein. Ich meine, iPadOS ist... Was ist da los?
Ja, wenig Gerüchte, oder? Also ich meine, war mal ganz groß angesagt, alles ändert sich.
Genau, aber es sind so, die Gerüchte bestehen so aus einer Zeile und die ist so, so wie macOS, so ja. Desktop-Modus, so ja. Bam. So, ich meine, was ist da die Realität jetzt am Schluss? Also ich meine, haben wir dann so einen Stage-Manager, wo du irgendwie die Fensterchen ein bisschen besser rumschieben kannst, oder haben wir plötzlich so, Fenster... Parade, wo du einfach lauter Fenster öffnen kannst, so viele Fenster du möchtest.
Das war halt so ein großes, großes Gerücht vor ein paar Monaten. Und jetzt in Germans Absage für die WWDC, letzte Ansage, war irgendwie so eine Zeile, wie gesagt.
Ja, also, eine Zeile, aber die war so, die war noch lustiger, weil da hat er gesagt, Germans ist auch super, da hat er irgendwie gesagt, iPadOS wird irgendwie besser für Office-Nutzer.
Für Office-User, ja.
Was? Was bedeutet denn das? Wer sind denn diese Office-User? Und was machen die mit dem iPad?
Oder was ist ein Office-User?
Was ist da los? Also, come on. Also ja. Ich meine, das heißt natürlich auch, dass er irgendwie, also in iPadOS hat irgendwas hat er gehört, aber richtig Einblick hat er da nicht gehabt. Das heißt, iPadOS hat zumindest das Potenzial, uns zu überraschen. iPadOS hat uns leider in den letzten Jahren regelmäßig enttäuscht, was sehr schade ist. Und jetzt schauen wir mal, was dieses Jahr rausfällt. Ich bin sehr neugierig, ich bin immer wieder, ich meine, man kann immer sagen, okay, es geht halt nicht weiter. Wir hatten auch schon, es gab ja noch diese Jahre, wo dann diese komische Plätzung, ey, ich akzeptiere, dass iPadOS so ist, wie es ist. Und man muss einfach, und dann gab es so den Trend, da gab es Leute, die gesagt haben, so, ich habe jetzt das Magic Keyboard aus dem Fenster geworfen, ich benutze es einfach nur noch als pures Tablet und das hat überhaupt keinen Sinn, das mit Tastatur zu benutzen. All diese Argumente kannst du fahren. Ich bin auf jeden Fall trotzdem interessiert daran, sehr interessiert daran sogar, was mit iPadOS passiert. Ich wünsche mir, dass da irgendwas vorangeht und dass wir weiterkommen und dass Apple zu einem sinnvollen Modus findet, dass dieses Betriebssystem leistungsfähiger wird. Ich meine, wir haben in Europa, in der EU zumindest jetzt diese alternativen App-Stores, die nicht wirklich existent sind, aber die Basis ist gelegt für eine offenere Plattform. Ich meine, es fehlen halt all die Sachen, dass du halt ins System rein kannst. Es gibt keinen Clipboard-Manager und Krempel. Aber es wäre halt schön, wenn iPadOS so ein bisschen weiterkäme. Und ich habe also so richtig damit abgefunden, dass es so eingeschränkt ist, wie es ist und nicht weiter darüber über sich hinausgewachsen ist. So richtig kann ich mich damit nicht abfinden. Weil die Hardware, ich habe jetzt, weil ich den Kollegen geklaut habe, ich habe das iPad Pro jetzt hier, was ich jetzt zum ersten Mal länger in den Fingern habe.
Das Großes, Neue, Kleines?
Das 13 Zoll iPad Pro, so Maximum-Ausstattung mit mattem Display, mit dem neuen Magic Keyboard, so die ganze Bagage. Und das ist einfach, diese Hardware ist einfach so verdammt gut. Und ich denke immer so, wenn ich jetzt hier drauf drücken würde und dann würde macOS booten, das wäre so fantastisch. Und es tut es halt einfach nicht. Und du hast halt iPadOS, iPadOS hat auch Stärken und hat auch seine eigenen Stärken. Aber dann, ja, Stage Manager ist auch wieder so, ja, also dann Stage Manager ich war schon fast wieder an dem Punkt, Stage Manager auch wieder abzuschalten, wo du merkst, auch beim iPad, auch gerade bei iPadOS ist eigentlich oft angenehmer, ohne Stage Manager zu arbeiten und lieber halt mit 1 bis 2 Apps zu arbeiten und zur Not noch eine zur Seite reinzuwischen in klein. Und das ist irgendwie schade. Also da, ja. Ich weiß nicht, ob wir da. Es ist so lustig, weil wir so nah jetzt dran sind. Vielleicht kommt. Das sind wir da am Dienstag. Vielleicht sind es spektakuläre Neuigkeiten. Aber meine Erwartungen sind auch. Ich halte die tief, muss ich sagen.
Ich möchte gar nicht so ein iPad Pro mit rechts oben haben. Weil das wird mich nur traurig machen. Ja, eben.
Das ist halt einfach schade. Also ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie natürlich, wenn du Grafiker bist oder so, ist wahrscheinlich super. Das ist egal, ja. Hast halt deine 1, 2, 3 Apps, in denen du arbeitest, das ist wahrscheinlich okay. Da kannst du dir auch was super schönes Ding da aufbauen. Aber für mich ist es natürlich ebenfalls frustrierend.
Ich meine, was dazu kommt, ist, dass ich immer noch ein iPad M1 benutze.
Ja.
Und wahrscheinlich keinen Unterschied zu dir in der normalen Arbeit sehe.
Garantiert nicht, ja.
Also wir beide tun vielleicht ähnliche Dinge und die iPads, auch wenn die irgendwie 4 Jahre auseinander liegen, funktionieren identisch. Was auf der einen Seite
sehr gut
auch für meine Hardware spricht, ja, die alte Hardware. Auf der anderen Seite würde man sich wünschen, dass die neuen iPads natürlich von neuen Funktionen Gebrauch machen. Es gibt ja so ein paar. Es gibt ja so eine Handvoll vielleicht, die der Pencil neu kann und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, man würde sich schon wünschen, weil das ist auch ein teures Gerät, dass du dann halt auch da was rausholen kannst.
Ja. Nee, ich behaupte weiterhin, iPadOS ist abgeschrieben. Und bis da nicht der große Knall kommt und alles zusammengeschmissen wird, bleibt das so, wie es ist. Da wird auch wenig rein investiert. Das ist ja tatsächlich ein Spruch, den sie auf der WWDC mehrfach gebraucht haben. So, wir haben sehr viel investiert in XY. Federighi muss ja das Geld verteilen und die Ressourcen in Form von Developern auf die Probleme verteilen. Und da muss halt gesagt werden, okay, tvOS, ja okay, wir bestellen den Snoopy-Bildschirm schoner, aber sonst passt schon. Die Serien sind teuer genug und der Indiana Jones Film und was das da war. was den Vision OS angeht, gab es als Gerücht die Sache, dass sie so Laserpointer-Modus irgendwie einbauen, dass du da hier Magic Wand dort Sachen ansteuern kannst, wie auch immer das dann aussieht. Es gab das Gerücht, dass sie vielleicht mit dem Pencil, dass den Pencil mit der Vision Pro koppeln, ich glaube nicht, aber nee. Das wär halt interessant, dass du irgendwie einen besseren Eingabemodus hast als die Augen, weil die sind schlecht, finde ich. Also bei mir haben sie extra schlecht funktioniert, aber es ist halt das ist okay, wenn du einen Movie auswählst und dann spielt es 2 Stunden, aber das ist nicht okay, wenn du den ganzen Tag in Safari klickst und irgendwie Keynotes zusammensteckst, das geht nicht. Da fallen dir auch die Augen aus dem Kopf. Ansonsten glaube ich auch nicht, dass jetzt bei VisionOS groß was passiert. Selbst wenn im Herbst ein neues Modell schon kommen sollte, glaube ich auch nicht. Aber falls es so sein sollte, glaube ich nicht, dass es da softwaremäßig sehr schnell vorwärts geht.
Es ist halt, ich meine, bei VisionOS geht halt gar nichts schnell vorwärts. Und sie sind ja allein schon hinterher, ihre eigenen Apps nativ für VisionOS anzubieten. Also das muss eigentlich erstmal passieren, dass so die Basis muss erstmal nachgezogen werden. Ich weiß, also bei VisionOS, ich bin super neugierig, wo da die Reise hingehen soll und welchen Wert und Fokus sie auch, also auch zeitlich jetzt, wird das noch als praktisch Zukunftsplattform präsentiert oder ist da auch Apple nüchtern genug, um zu sagen, ja okay, das frühstücken wir jetzt halt in 5 bis 10 Minuten ab Maximum, weil es ist halt irrelevant im Moment und das ist... Da bin ich sehr neugierig, weil sie könnten auf der anderen Seite sagen, so nee, super wichtig, next big thing müssen wir natürlich irgendwie ausrollen und halt einen riesen Vision-OS-Zirkus machen.
Naja, das ist ja das eine, was sie sagen und was sie dann tatsächlich abliefern. Ne? Und sie müssen ja jetzt auch, wenn das neue Glasdesign kommt, müssen sie ja jede einzelne App, die sie haben, anfassen und bearbeiten. Mhm. Ja, das ist so viel Arbeit. Ja, selbst wenn es in jeder App nur Kleinigkeiten sind, muss trotzdem jeder Button in der Kalender-App und jeder Button in jeder App nochmal angefasst werden.
Das macht es so spannend. Das macht diese WWDC so spannend, seien wir ehrlich. Also das könnte ganz grandios werden. Oder halt das Gegenteil davon. Aber ja, also deswegen der Fokus, der wird schon auch, oder die Arbeitskraft, da kannst du dir schon vorstellen, wie die verteilt wird diesen Sommer. Also wenn es wirklich das komplett übergreifende Design für alle Plattformen sein soll. Und da wurde ja explizit irgendwie die Gerüchteküche ganz klar spezifisch so gesagt, nein, schließt auch WatchOS ein, schließt auch irgendwie CarPlay ein. Also verrückt. Und,
da halte ich meine Erwartungen auch sehr tief, muss ich sagen. Aber gut, ich bin froh, wenn was passiert bei CarPlay.
Ja, aber da zeigt sich, also das wird Apple diesen Sommer beschäftigen, wenn das dann kommt.
Ansonsten für Developer ist halt interessant, ob sie an den an AI-Integrationen in Xcode irgendwas Sinnvolles zeigen und wie halt dort die Reise bezüglich SwiftUI und Swift weitergeht, wann sie halt auch für macOS da irgendwie mal ansagen, ob sie AppKit rausschmeißen wollen, weil SwiftUI ist nicht die Lösung so irgendwie, aber sie haben nichts anderes, da haben sie sich auch so ein bisschen festgerannt. Also da sind schon auch viele offene Fragen. Also auch so Dokumentation für Developer ist halt immer ein bisschen schwierig und haben auch Sachen angesagt, die einfach auch niemand verstanden hat, so die letzten Jahre, was das Programmierzeug angeht. Und Swift ist halt sehr kompliziert geworden, im Gegensatz zu dem, was sie bei der Veröffentlichung gesagt haben, dass es sehr einfach sein sollte zum Lernen. Es ist das genaue Gegenteil. Es ist super komplex geworden. Und deswegen halt auch vielleicht ich habe irgendwas irgendwo gesehen, so wie viel Apps sind im App Store, die wirklich voll nativ sind, Swift so, ohne irgendwelche Electron und sonst was und Flutter und es waren nicht so viele. Das ist so schon sehr viel nicht nativer Code, der auf dem iPhone auch läuft. Und das siehst du auch halt am Stromverbrauch, wenn du da alles in JavaScript rechnest, dann brauchst du halt eine zweite Batterie, weil ja, es ist halt auch lustig, dass halt so eine Spaß Programmiersprache, die jemand an einem Wochenende geschrieben hat, jetzt die Welt dominiert. Das ist halt so Zufall, passiert halt. Das ist so. Naja, ich denke, wir belassen es mal dabei für heute. Es ist interessant. Das eine ist die WWDC und die Keynote und die Plattform State of Unions. Dann kommen die Sessions, die man sich anschauen kann. Dieses Jahr machen sie es ein bisschen anders, wie Developer, die online teilnehmen möchten, dann dort an Sessions mit Apple-Mitarbeitern teilnehmen können. Da scheint es diesmal keine Aufzeichnungen zu geben und so. Das ist irgendwie kein Archiv davon vorgesehen, hatte ich gelesen. Das ist vielleicht schlecht, weil wenn du dann deine Session verpasst hast für dein Thema, ist es halt weg. So hatte sich jemand beschwert. Ist vielleicht schlecht. Das muss man halt dann diese Woche sich vielleicht noch anmelden, wenn man da was Bestimmtes sehen möchte. Das sieht man auch, wenn dann die Talks irgendwie und die Kategorien dann wirklich alles angesagt sind, was da kommt. Und das andere ist noch die Talkshow, die ja interessant ist, weil Apple abgesagt hat. Aber, Leo, du musst die Talkshow natürlich bitte in 3D gucken. Weil
auf definitiv nicht.
Der Sandwich macht wieder eine 3D-Fassung von dem Ding. Wahrscheinlich diesmal noch. Hast du die erste letztes Jahr gesehen?
Ja, die war gruselig.
Okay, gut. Ja. Sollte es besser sein
diesmal. Aber dies Jahr besser.
Ja. Ja, also mag sein, aber nein.
Weil sie haben es als Immersive angesagt, aber es gibt keine API für Immersive. Es muss nur Spatial sein, oder?
Achso, naja, Immersive. Kommt drauf an, wenn sie sich das selbst basteln, könnten sie wahrscheinlich schon theoretisch irgendwas Immersive-artiges liefern, aber natürlich mit einer eigenen Kamerakonstruktion. Das wäre schon denkbar.
Naja, aber es gibt keinen Weg für, das haben sie jetzt übrigens angesagt hier. Ja. In der WWDC 24 haben sie angesagt, bis in einem Jahr haben wir die Blackmagic-Kamera, Merp haben wir nicht, und wir haben den Kompressor, um das dann auszuspielen, so Merp haben wir auch nicht.
Ja, mal sehen, ob sie darum noch ein bisschen was kommunizieren, aber es ist eigentlich jetzt nicht so ein spezifisches WWDC-Thema, aber klar, dieser ganze Immersive-Videogramm. Ja, also in meiner Erinnerung war das schon mehr, als was du sonst von diesen Spatial-Videos rausgeholt hast, weil die Spatial-Videos, die hören ja sehr schnell aus, die sind ja wirklich wie ein Fensterchen, was halt mit einem Faserrand da ist und dann halt diese Räumlichkeit hat. Und das Immersive-Video, also ich glaube, sie hatten das schon in 180 Grad zumindest aufgezeichnet. Und es war, allerdings wirkte es da, also so wie ich es in Erinnerung habe, war das auch so, dass das hat irgendwie nicht 100% von den Augen gepasst. Also für mich zumindest. Das heißt, es war für mich extra, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich davon geschaut habe, weil es war sehr anstrengend für mich, das zu schauen. Das war nicht gut. Und das war von der Größe und von der Perspektive, das stimmte irgendwie hinten und vorne nicht. Also insofern, weiß nicht, auch wenn sie es dieses Jahr besser hinbekommen. Sie waren ja wirklich, also man darf auch nicht vergessen, dass das tatsächlich eine technische Leistung war, das halt zu stemmen. Also ja. Ein Livestream in irgendeiner Art von Spatial, nennen wir es mal Spatial Immersive Format zu stemmen, war schon was. Aber es hilft halt nichts, wenn du am Schluss das nicht schauen möchtest.
Was es inzwischen zumindest gibt, ist die Canon-Kamera mit dem Doppelauge-Objektiv drauf. Das kann man kaufen und das hat ja Vimeo zum Beispiel verwendet. Und wenn du aus der Kamera ein Bild rausbekommst, was einfach nur zwei Kreise projiziert drauf hat, dann ist das wahrscheinlich irgendwo dazwischen, zwischen diesen beiden Immersive und Spatial, was bisher so gelaufen ist. Das kannst du dir einfach in OBS reinstecken und dann kannst du auf deinem Player, wenn du den nativen Player von iOS benutzt oder VisionOS, kannst du sagen, hier, das ist 3D und schieb die mal beide zusammen und wir haben folgende Augenabstand und dann kann das die Vision Pro auch wieder auseinanderrechnen, wie sie das zu projizieren hat. Das geht alles. Dafür gibt es schon einen Weg. Und das Zweite, was es gibt, sind halt die Kameras, die auch die Stripperinnen benutzen für die MetaQuest. Und da gibt es fertige Webcams, die das direkt einfach so ausgeben können, in OBS rein und dann in 3D rausgeben. Aber ich glaube, für den Weg gibt es keinen API auf VisionOS.
Mm.
Die gäbe es aber vielleicht im Browser, aber das weiß ich nicht. Hm. Ja, also deswegen wäre es interessant anzuschauen, wie das dann wirkt.
Ja, also vielleicht.
Wollen wir mal erstmal schauen, ob es interessant wird.
Ja, und wer halt kommt, ne?
Ja.
Gut. Wir sind am Dienstag wieder da, auf dem Real Life mit Bits und So Plus. Und die Sendung kommt dann wahrscheinlich nächsten Mittwoch raus. Schauen wir mal, was es dieses Jahr gibt. Irgendwie bisschen spannend, bisschen vielleicht auch nicht. Aber es ist wieder die Saison. Schauen wir
spannend,
mal.
Spannend ist es auf jeden Fall.
Gut. Danke sehr fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis bald. Servus.
Tschüss. Gute Nacht.